So, meine Lieben, der Garten Eden. Also für dich, Florian, so als ganz kurzer Überblick. Wir haben also schon lange beschäftigt mit dem ersten Kapitel der Schöpfungsgeschichte, das heißt mit den 6 Schöpfungstagen, wo die enden quasi mit der Erschöpfung, mit der Erschaffung des Menschen. Als gemeinsames Werk der 7 Elohim. Und durch dieses gemeinsame Werk der 7 Elohim, indem sie den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bilde erschaffen, steigen sie selber dadurch eine Stufe höher. Also sie entwickeln sich dadurch, sie entwickeln ein höheres Bewusstsein. Dieses Gemeinschaftsbewusstsein wird Jahwe genannt. Obwohl Jahwe auch der Name eines der 7 Elohim ist, der dann der Monden-Elohim wird, auf das werden wir noch kommen. Aber es ist primär einmal der Name des Gemeinschaftsbewusstseins der 7 Elohim, durch das der Christus wirkt. Und zwar wird das sehr deutlich schon am ersten Schöpfungstag, wenn man sich nämlich das genauer anschaut, diese Schöpfungsgeschichte, fängt sie sehr interessant an. Es fängt an, also Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Vet Haaretz, also am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, das ist gleich die erste Seite. Wird also eine Tätigkeit dieser Elohim geschildert, die Trennung der Himmelswelt von der Erdenwelt. Und in der Folge werden die Elohim, die Gemeinschaft der Elohim, von außen hinein formend in diese Erdenwelt hineinwirken. Von außen. Das ist einmal ganz wichtig. Sie entwickeln dadurch, wie Steiner eben in dem Zyklus über die Schöpfungsgeschichte sagt, eine Art von Gegenstandsbewusstsein. Das heißt, sie stellen sich ihrem Werk gegenüber. Sie sind nicht sozusagen mittendrin, schaffen von innen her, sondern von außen und können daher auch immer ihr Werk betrachten. Und das kommt dann immer wieder in den einzelnen Schöpfungstagen, dass sie also zuerst einmal die Idee entwickeln, wenn man so will, den Schöpfungsgedanken entwickeln. Dann kommt es zur Ausführung, das ist der zweite Schritt. Das ist immer abgesetzt, also schon im ersten Kapitel, es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Also zuerst sprechen sie, was geschehen soll, wobei dieses Sprechen wirklich im Sinne des griechischen Logos zu nehmen ist, dass also Wort und Gedanke, Geschöpfungsidee zugleich bedeutet und noch mehr bedeutet, es bedeutet, dass der Weltenlogos eigentlich der Christus durch sie wirkt. Und das ist eben aber noch nicht gleich bei der ersten Zeile. Es ist nicht, also wie dann im Johannesevangelium am Anfang war das Wort, sondern also zuerst geht's los, also die Elohim trennen Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Also genauer müsste man sagen, die göttliche Verstandesseele schwebte über den noch ungeordneten Stoffesmassen. Und also Finsternis eben über dieser Tiefe auch noch. Und dann Vayomar Elohim Yehi Or Vayehi Or. Es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. In dem Moment, wo dieses Sprechen beginnt, ist das Zeichen, dass jetzt der Christus durch diese Gemeinschaft zu wirken beginnt. Und das steigert sich eben immer mehr. Das steigert sich bis zum 6. Schöpfungstag, wo dann wirklich also der Mensch dasteht. Also das heißt, als ein letztlich durch den Christus geschaffenes Wesen, aber mit Hilfe der Elohim, durch die er hindurch wirkt.
Aber auf der seelischen Ebene.
Auf der seelischen Ebene, das ist ganz wichtig. Das erste Kapitel der Genesis schildert keine äußeren Ereignisse in Wahrheit. Es sind zwar Begriffe natürlich aus unserer äußeren Welt genommen, weil wir mit anderen Begriffen uns gar nicht verständigen können, aber eigentlich ist es ein Blick in die Seelenwelt der 7 Elohim, was die während der Schöpfung erleben. Das wird eigentlich geschildert. Und es wird eigentlich geschildert, wie sich diese seelische Welt gliedert. Das heißt, es fängt an, noch ohne dass der Christus unmittelbar wirkt, in dem ein großer seelischer Bereich, der hier Himmel genannt wird, abgetrennt wird von einem, sagen wir mal, kleineren Bereich, der die Erdenwelt genannt wird und der zunächst noch ganz finster und leer ist, dieser Bereich. Das heißt, seelisch noch ganz undifferenziert ist. Also finster im Seelischen heißt vor allem auch, es wirkt noch keine Schöpferkraft hinein. Im Seelischen wird es dann hell, wenn der Blitz des Geistes sozusagen einschlägt und umzugestalten beginnt, dann beginnt sich die Seelenwelt immer mehr aufzuhellen, weil sie einfach immer reicher wird durch die Schöpfertätigkeit, die hineindringt. Ja, das heißt, die Himmelswelt ist an sich erfüllt von dem Geisteslicht der Elohim, die Erdenwelt eben noch nicht, aber sie schicken jetzt dort ihre Kräfte hinein, indem eben zuerst dieser Geist der Elohim aber brütet über dieser Finsternis. Brütet, übersetzt es auch Rudolf Steiner. Also, und die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe. Dieses wüst und leer, das ist das berühmte Tohu Wabohu. Dieses Tohu Wabohu im Übrigen ist ein bildhafter Ausdruck bereits für bestimmte gestaltende Kräfte, aber die da hineinwirken. Das heißt nicht einfach Chaos oder Tohu Wabohu, wie wir es im äußeren Sinn übersetzen, sondern T ist erstens einmal immer Einschlag des Geistigen. Tu, mit Tu stelle ich was fest hin. Das ist eigentlich der Geist, der einschlägt und gestaltet, der also die Materie eigentlich gestalten will. Das ist das Tu. Haben wir im ersten Wort bereits den Bereshit. Da ist am Ende der Geist. Ist dieser Seelenkosmos, der sich aufbläst. Ist die noch ganz ungebärdete Seelenkraft, die sich da innen bewegt, die rege ist. Ist bei den Hebräern das Feuer, interessanterweise. Das Feuer aber, das mit dem Tü gestaltend in die Materie hineinschießt, wobei Materie in dem Fall Seelenmaterie ist, wenn man so will, Seelenstofflichkeit. Also Parashit heißt nichts anderes, es entsteht ein Seelenraum, ein sehr bewegter Seelenraum, in dem das Geistige einschlägt. Das drückt das Wort Parashit aus, das banal übersetzt wird am Anfang oder im Anfang. Aber es ist eigentlich schon ein Bild davon, ein imaginatives Bild von dem, was sich am Anfang abspielt. Natürlich eben seelisch gemeint. Also wir können es halt mit der Kugel oder mit der Blase eh nur äußerlich irgendwo fassen. Das allererste Wort, wenn man so will, steckt da bereits die ganze Schöpfungsgeschichte drinnen. Nur halt noch nicht sehr differenziert. Aber da sind alle Kräfte genannt, die eine Rolle spielen. Es kommt ein seelisches heraus, das offenbar schon von irgendwo herkommen muss. Das tritt jetzt nur heraus, es tritt in Erscheinung. Da lebt also drinnen, dass ja dieser Erdenentwicklung nach den Schilderungen Steiners bereits frühere Entwicklungen vorangegangen sind. Also die Erde ist nicht die erste Welt, die entsteht und der ganze Kosmos auch, der zur Erde dazugehört, sondern die Erde hat sozusagen verschiedene Inkarnationen durchgemacht. Also
ist die Erde jetzt die Erde gemeint?
Die Erde samt dem Ganzen.
Saturn gemeint? Die Saturn-Erde gemeint? Oder ist die Erde gemeint?
Es ist, naja, die Saturn-Erde sozusagen ist die erste Inkarnation unserer Erde, dann folgt. Nein. Nein, da ist wirklich unser vierter Zustand, genau.
Es beginnt mit der Schaffung des vierten Zustands.
Genau, es beginnt, die Schöpfungsgeschichte beginnt mit dem vierten Zustand, genau. Genau, und da eigentlich, wenn man es jetzt äußerlich betrachten würde, mit dem Moment, wo sich die Erde von der Sonne zu trennen beginnt. Also noch etwas später sogar. Das heißt, die ganzen Wiederholungszustände der früheren Erdinkarnationen werden im Grunde übersprungen. Es wird jetzt geschildert, der Zustand, wo sich die Erde, die aber noch den Mond in sich enthält, von der Sonne trennt. Dass da im engeren Sinn beginnt die Schöpfungsgeschichte, wobei man allerdings diese Imaginationen, die dahinter stecken kann, sehr wohl auch mit einem gewissen Recht auf die ganze Erdentwicklung beziehen kann. Das ist nie so eindeutig, das, wenn man will. Weil, warum? Da sind Prozesse drinnen, die sozusagen allem Schöpfungsgeschehen, wann immer und wo immer es passiert, eigentümlich sind. Und es gibt dann natürlich, je weiter wir dann gehen in der Bibel, dann spezifische Dinge, die nur so in unserer Erdentwicklung vorkommen, aber gemeinsame Züge sind drinnen, dass man sogar alle 7 planetarischen Entwicklungszustände, also vom alten Saturn über die Erde bis hin zu den zukünftigen Zuständen, auch mit diesen 7 Schöpfungstagen umfassen könnte und beschreiben könnte. Steiner gibt es sogar an einer anderen Stelle auch an als Möglichkeit. Oder man kann es eben auf die gesamte Erdentwicklung beziehen, die sich auch in 7 große Phasen wieder unterteilt. Oder man kann es eben auf die ganz engste Entwicklung nehmen, wo man sagt, es war eine Wiederholung des Saturnzustandes, eine Wiederholung des Sonnenzustandes, eine Wiederholung des Mondenzustandes. Dann fängt der eigentliche Erdenzustand an. Und während dieses Erdenzustandes kommt es dann zur Trennung von Sonne und Erde, und genau da setzt die biblische Schöpfungsgeschichte im engeren Sinn ein. Aber die Imaginationen, die dahinter liegen, kann man vielseitig verwenden. Das ist bei solchen Imaginationen immer so. Das ist also nicht wie ein Film, jetzt, den man aufgenommen hat von einem ganz bestimmten Ereignis, sondern es sind Bilder, in denen sich Schöpfungsgesetzmäßigkeiten ausdrücken. So kann man das sagen. Und eben, wenn wir jetzt dieses Tohu wa Bohu hernehmen, da haben wir auch wieder das Tu jetzt drinnen, dieser Einschlag des Geistigen. Und dieses Tohu, das Tohu, das schlägt eigentlich in der Mitte das Geistige ein, und da geht ein Impuls nach außen und dem kommt entgegen das Bohu. Das Bo ist immer das Umhüllende. Das kommt ihm entgegen. Das heißt, ich habe ja noch einmal etwas präziser geschildert, diese seelische Hülle, wo in der Mitte das Geistige einschlägt und sozusagen vom Zentrum eine ausstrahlende Wirkung hat, und von außen kommt etwas Umschließendes, Nicht-Schöpferisches, seelisch-stoffliches ihm entgegen. Und aus diesem Ineinanderfließen, Ineinanderströmen dieser beiden Impulse beginnt sich jetzt die Schöpfung zu gestalten. Also es ist einfach etwas genauer jetzt geschildert, das, was aber eigentlich in dem Bereshit schon angedeutet wird, weil da ist das Bu drinnen und das Tu drinnen. Das sind die 2 großen Kräfte, die eine Rolle spielen. Und dieses Bu, diese Seelenstofflichkeit, damit gemeint ist, das ist eben das, was aber bereits herüberkommt von den früheren Entwicklungen. Das ist zwar durch eine Vergeistigung durchgegangen, kommt aber auf dem Entwicklungsniveau zunächst einmal heraus wieder, den es früher erreicht hat. Und immer, das heißt, die Vergangenheit, das Vergangene, ist immer die Basis für das Stoffliche in Wahrheit. Das heißt, am alten Saturn, ganz am Anfang des alten Saturn, gab es eigentlich überhaupt noch keine Stofflichkeit. Und die kommt erst dann in erster zarter Form, in Form dieser Willenswärme, wenn man so will, heraus, die da diese erhabenen Wesenheiten, die Throne aus ihrem Wesen hin opfern. Die opfern ihre Willenskraft hin, und das erscheint dann als diese Wärmesubstanz. Da beginnt erst einmal ganz zart was Materielles im, aber sehr verfeinerten Sinn da zu sein, auch zuerst als eine seelische Wärme, als eine ätherische Wärme, aber in der Mitte des alten Saturn sogar bis hinunter zu einer physischen Wärme. Aber ohne Luft, ohne Wasser, ohne Erdelement, reine Wärme, aber doch bis zum physischen Wärmezustand hinunter verdichtet. Und so kommt jetzt dann auf der alten Sonne bereits wieder etwas dazu und auf dem alten Mond etwas dazu. Und das alles, was auf diesen alten Zuständen geschaffen wurde, steht sozusagen als Materie, als Stofflichkeit jetzt für die Erdentwicklung zur Verfügung. Und zwar durchaus auf den verschiedensten Ebenen, also auf der seelischen Ebene, auf der ätherischen Ebene, auf der physischen Ebene. Also wenn man denkt, auf der physischen Ebene hat sich's auf dem alten Mond bis zum Wasserelement, also bis zum Flüssigen, Zähflüssigen sogar, verdichtet. Alle diese Zustände sozusagen sind etwas, was aus der Vergangenheit kommt. Und das kommt jetzt langsam auch wieder heraus. Aber für das ist noch kein neuer Schöpfungsimpuls notwendig, sondern erst um das auf eine neue Ebene zu heben, auf eine Ebene, wo es eben möglich ist, dann auch den Menschen zu schaffen, dazu muss jetzt neues Geistiges hineinkommen. Käme nichts neues Geistiges hinein, wäre es eine ewige Wiederholung des Vergangenen und aus. Das könnte man auch ohne schöpferischen Impuls, aber, und das heißt, die ersten paar Zeilen bedeuten, es kommt das aus der Vergangenheit einmal heraus. Und dann erst wird das Geistige wirklich wirksam mit dem, wenn die Elohim zu sprechen beginnen, das heißt, wenn der Christus durch sie wirkt, weil er ist der eigentlich Schöpferische, er ist der eigentliche Weltengestalter, der sich jetzt der Elohim bedient als Helfer sozusagen, wenn man so will, durch die er wirkt, aber er ist der, der den unmittelbaren Zugang zur Schöpfungsquelle hat. Nicht die Elohim selber, sondern die Christuskraft ist es, die das herunterträgt. Nur das Großartige dabei ist, dass dadurch das, was die Elohim jetzt da im Großen bekommen, und zwar die Gemeinschaft der sieben Elohim, das hat in gewisser Weise nämlich diesen Zugang zur Christuskraft oder diesen potenziellen Zugang zur Christuskraft, der ist im Menschen von Anfang an veranlagt. Das heißt zwar nicht, dass die Christuskraft gleich vom Anfang an wirklich wirksam wird im Menschen, aber er ist als Wesen bereits darauf ausgerichtet, unmittelbar auf diese Christuskraft. Also das heißt, wir haben von Anfang an sozusagen eine direktere Beziehung zum Christus als selbst die Elohim. Und dadurch eine viel unmittelbarere Beziehung zur Schöpfungsquelle selber. Die Elohim können nämlich im Grunde nur dadurch schöpferisch tätig werden, dass der Christus durch sie wirkt. Wir können durch unser Ich aus Freiheit heraus schöpferisch tätig werden. Das ist der Unterschied. Auch die Elohim haben nicht die volle Freiheit. Man kann nicht sagen, die Elohim haben jetzt sozusagen den Schöpfungsplan völlig aus der Freiheit heraus entworfen, sondern sie sind in gewissem Sinn Ausführungsorgane des Christus. Wir als Menschen sind veranlagt, direkt also den Zugang zu dieser Schöpfungsquelle ganz unmittelbar zu haben. Werden wir vielleicht später mal noch genauer betrachten. Und was aber letztlich die ganze Bibel, dann inklusive des Neuen Testaments natürlich beschreibt, ist im Grunde, wie diese Schöpferkraft eben wirklich in den Menschen einziehen kann. In den einzelnen Menschen. In den einzelnen Menschen. Da geht es mit dem einzelnen Elohim eben noch nicht. Da ist es die Gemeinschaft der sieben Elohim, die den Christus aufnehmen können. Bei den Menschen ist es so, dass wir das auch können. Da haben wir jetzt das schöne Wort, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Aber es kann auch der einzelne Mensch sich mit dem Christusimpuls erfüllen. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Das heißt, nicht mein kleines Ich, sondern das große Ich wirkt durch mein kleines Ich. Aber so, dass dabei die Freiheit des Menschen überhaupt nicht angetastet wird, weil sich dabei der Christus absolut in die, ja, man kann sagen, in die Ohnmacht begibt, in die Arme des Menschen begibt und von seiner Entscheidung abhängig sein lässt, was passiert. Er stellt sozusagen nur die Kraft zur Verfügung, aber er lässt sie durch den Menschen bestimmen. Und das heißt, gewisse Dinge kann der Christus nur dann machen, wenn die Menschen es wollen, aus ihrem freien Willen heraus. Daher bedeutet das ab der Erdenschöpfung jetzt, also ab dem vierten planetarischen Zustand, liegt zu einem wesentlichen Teil der Ausgang der Schöpfung in den Händen der Menschen. Obwohl wir noch viel zu klein sind, um diese Kräfte alle aufzubringen. Aber die Entscheidung darüber, in welche Richtung es geht, daran sind wir wesentlich beteiligt. Der Christus hilft uns nur, das zu verstärken, oder wenn wir ihn zurückweisen, kommen ihm die Schöpferkräfte nicht herein. Dann wird die Erdenschöpfung nicht das Ziel erreichen, das prinzipiell im Schöpfungsplan vorgesehen oder möglich ist, sagen wir es besser so, möglich ist. Weil das auch ein Schöpfungsplan natürlich ist, der nicht in allen Zügen vorgezeichnet sein kann. Das heißt, auch wenn man von der Vorsehung und dergleichen spricht, ist das etwas, was zwangsläufig aber einen Freiraum enthalten muss, ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch auftritt. Also das heißt, mit der Erdentwicklung. Und das bedeutet also, dass, wenn man so will, das Göttliche, wie immer man es nennen will, die Schöpfungsquelle oder so, sich auf den Weg macht, sich ihrer Allmacht zu begeben. Und gerade in Form des Christus sich sogar absolut in die Ohnmacht zu begeben. Also der Christus ist der Vorreiter aus der Trinität, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Christus ist der, der sich eben absolut in die Hände des Menschen begibt. Das muss man sich also vorstellen einmal, dass also diese Kraft, die eigentlich hinter der Schöpfung unserer ganzen Erdenwelt samt zugehörigem Kosmos steht, sich abhängig macht im Grunde vom Menschen und von den Entscheidungen des Menschen. Und aus seiner Freiheit heraus, aus seinem freien Verzicht auf die Allmacht letztlich. Weil um dem Menschen eben eine Freiheit zu ermöglichen, die ansonsten nur wirklich die Trinität oben hat. Dort an der Quelle sitzt die gleiche Freiheit, die wir im Kleinen als Menschen haben. Und die alle Hierarchien zwischen dem Menschen und der Schöpfungsquelle selber in der Form nicht haben. Die Engelwesenheiten nicht haben, die Erzengel nicht haben, die Urengel nicht haben, die Elohim nicht haben, bis hinauf zu den Seraphim, haben alle nicht diese Freiheit, sondern sie können daher im Grunde auch nicht aus eigenem Antrieb verweigern, das Schöpfungswerk. Daher sind die Widersacherkräfte in gewisser Weise, wie Steiner das öfters sagt, abkommandiert zu ihrer Aufgabe. Weil sie in dem Sinn nicht aus eigenem Entschluss her sagen können, nein, aber ich will jetzt selber das machen und anders machen, als es die Gottheit da oben will. Dazu musste erst eine Möglichkeit geschaffen werden, indem also die Gottheit sie dazu bestimmt hat oder sie sozusagen dazu eingeladen hat, diese Funktion zu übernehmen. Um gerade dadurch, durch den Widerstand, den sie leisten, den Menschen die Freiheit zu ermöglichen.
Zieh ihn bla 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 von seinem Urquellen ab.
Ja, genau.
Sagt der Gott zu Mephisto, ne?
Genau. Richtig. Zieh ihn,
was auch immer, wenn du willst, von dem Urquellen ab, ne?
Die Menschentätigkeit könnte sonst erschlafen oder so ähnlich, nicht wahr? Und so weiter. Darum gebe ich gerne ihm den Teufel zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schalten. Also den Schalk, irgend sowas.
Schaffen. Egal, dieser Prozess wird dort wunderschön
aufgebaut. Ja, absolut.
Und so personifiziert.
Ja, absolut.
Wir keine Personen sind in Wahrheit.
Richtig.
Aber da sieht man es halt.
Absolut.
In verständlichste Worte
gekleidet. Richtig. So ist es. Ja. Ist es auch. Und es ist im Grunde eine große Verzichtleistung dann, also auch dieser Widersacherwesen. Sie sind dort abkommandiert, gut, sie haben keine keine Freiheit dazu gehabt, aber sie müssen ein Opfer dafür bringen. Natürlich, weil sie dadurch in größere Geistesferne gerückt werden. Und das heißt, sie haben dadurch nicht mehr den vollen Zugang zu der Schöpfungsquelle, den die anderen, die regelrechten Hierarchien haben. Und das heißt, ihr Reich, namentlich das Reich Luzifers, ist ein sehr, sehr, sehr reiches Reich, wenn man das so doppelt sagen darf, das also erfüllt ist mit viel alter Weisheit, aber es kommt nur mehr sehr wenig neue Schöpferkraft hinein. Und noch ärger ist es im Arimanischen Reich, das wirklich ganz verfinstert ist. Finsternis steht da dafür, dass eigentlich überhaupt kein Schöpfungsimpuls mehr hineinkommt. Das heißt, es ist eine Welt, wo zwar sehr, sehr viel Geschaffenes drinnen ist und wo aber die Weisheit da drinnen bereits zu, wie soll man sagen, zu einer überragenden Intelligenz abgestorben ist. Denn diese arimanische Intelligenz ist eigentlich eine abgestorbene Weisheit. Und die kann der Ariman jetzt natürlich sehr geschickt gebrauchen, aber in dieser Intelligenz liegt überhaupt nichts Schöpferisches. Wenn man zum Beispiel heute sagt, in der Technik und so mit Recht sagt, wirken sehr viele arimanische Kräfte, dann ist das ganz richtig. Aber damit sie überhaupt zustande kommt und damit sozusagen neue Ideen hereinkommen, ist der Mensch dazu da. Und er bedient sich nur dieser arimanischen Intelligenz, dem der Ariman halt zuträgt, um das umzusetzen. Aber der Mensch holt schöpferische Impulse herein und übergibt sie eigentlich diesem arimanischen Geist. Und aus der Kombination heraus entsteht dann die ganze Technik. Und gerade daran erwacht das Bewusstsein des Menschen sehr, sehr stark. Hat daher durchaus eine Aufgabe auch. Also das heißt, wir können heute, ganz abgesehen von der ganzen Entwicklung, die sonst dazwischen liegt, aber gerade dadurch auch können wir heute mit einem ganz anderen Bewusstsein an die Geistigkeit herantreten, als das zu einer urindischen Zeit oder gar in der Atlantis oder so möglich gewesen wäre. Das heißt, wir könnten unser Bewusstsein, unser Wachbewusstsein, das sich jetzt auf den Sprung macht, sich auch aufs Geistige zu richten, nicht in dieser wachen Art entwickeln, wenn es zum Beispiel nicht die Technik gäbe. Wenn es nur eine reine Naturwelt gäbe. Das heißt, wenn wir äußerlich noch im Fell herumlaufen würden oder nicht einmal im Fell und in der Höhle leben würden, dann könnte man meditieren oder sonst was immer. Wir würden nicht mit diesem wachen Bewusstsein in die Welt hinein, in die geistige Welt hineinkommen können. Wir müssen erst hier auf der Erde eine, ja, wenn man so will, tote Kunstwelt aufbauen. Das ist nämlich die Technik, an der wir uns stoßen können. Wir müssen also erst wirklich voll und ganz dieser arimanischen Geistigkeit begegnen. Mit anderem Wort. Und da lernen wir, werden wir dann als erstes eigentlich gerade daran lernen, unser eigenes Geistiges kennenzulernen. Gerade am Spiegel, wenn wir die Technik schaffen. Das ist das Interessante, das ist die Aufgabe, warum es die Technikwissenschaft, ich sage bewusst Technikwissenschaft, weil wir haben keine Naturwissenschaft heute. Es ist gerade eben keine Naturwissenschaft, weil sie von der Natur, das heißt von den schöpferischen Kräften, die noch immer nachwirken in der Natur, eigentlich gar keine Ahnung hat. Aber die heutige sogenannte Naturwissenschaft sieht nur das Tote drinnen und beschreibt selbst das Leben, als wäre es ein toter Mechanismus. Das heißt, sie sieht nur die Teile daran, die wirklich bereits abgestorben sind. Das sieht sie in den Lebewesen. Das heißt, die Geschichte mit den Genen und diese ganzen Sachen, das sind alles die abgestorbenen Dinge. Da kommt nichts Schöpferisches herein. Und darum können sie auch mit dem nichts anfangen. Dann sagen sie, naja, das ist Zufall und Auslese irgendwie, durch das entsteht das. Aber weil was anderes können sie nicht sagen, den schöpferischen Impuls können sie nicht fassen. Bitte.
Zu diesem schöpferischen Impuls, ja. Zu den Kräften zu kommen, aus der Freiheit, ja. Und ganz wach und bewusst, muss man sich trotzdem ganz wach und bewusst weihen dieser Quelle,
ja,
damit etwas aus der Quelle hineinkommt.
So ist es, ja. So ist es, ja. So ist es, ja. Absolut. Absolut. Ich meine, wir sind natürlich jetzt in einer Übergangsphase, wo vieles noch sehr unbewusst hereinkommt. Nicht, weil es wird vorbereitet dadurch, dass unbewusst Impulse hereinkommen. Und wir werden aber als erstes eben gerade an diesen Impulsen, unbewussten Impulsen aufwachen, die sich auf die Technik beziehen. Das ist die Lehraufgabe, die uns die Technik gibt. Die ist eigentlich primär nicht in der Weltentwicklung darum, jetzt uns nicht das Leben bequemer zu machen und die Umwelt zu ruinieren, sondern sie ist einfach dazu da, um die Menschen zum Aufwachen zu bringen. Nur wir müssen dann halt weiter tun und wir müssen anfangen, dieses Bewusstsein, das wir jetzt nach außen entwickeln, lernen aufs Geistige zu richten, in dem gleichen Maße. Ansonsten zieht uns das Ganze hinunter. Ansonsten passiert genau das, was eigentlich Ahriman möchte, weil was will er? Er will eine ganz eigene Entwicklung mit seinem ahrimanischen Reich durchmachen, die mit der vorgesehenen Erdenentwicklung im Grunde nichts zu tun hat. Er hat nur einen großen Haken, er hat keine Schöpferkräfte da drinnen. Also wie kriegt er die hinein? Indem er zu irgendeinem Engelwesen geht oder so, wird nicht funktionieren, weil die stehen eigentlich in Abhängigkeit von der Schöpfungsquelle selber, von der Trinität. Die fallen einem nicht hinein, die können gar nicht. Die können gar nicht abirren zu Ahriman, wenn sie nicht von oben hingeschickt werden. Aber der Mensch, der hat die Freiheit, auch sich dem Reich Ahrimans zuzuwenden. Und das wird eh so schön jetzt im dritten Drama erzählt, weil das eigentlich der Ahriman macht. Und wenn er 12 Menschen hat, dann hat er eigentlich schon alle, weil dann hat er alle Nuancen. Dann hätte er nämlich alle Nuancen des Schöpferischen, was das durch Menschen hereinkommen kann. Und dann könnte er sein Reich gewaltig ausbauen, weil dann hätte er durch die Menschen, die er für sein Reich gewonnen hat, den Zugang zur Schöpfungsquelle, weil die Menschen den Zugang zur Schöpfungsquelle haben. Also das will er eigentlich, menschliche Iche in seine Welt hineinholen. Nur Gott sei Dank sagt er ja danach, doch ist mir ja bis jetzt noch nichts davon gelungen. Ich finde das immer so ein bisschen witzig fast, die Dinge, die Ohren zu halt, genau. Also, aber natürlich, die Gefahr ist noch nicht überstanden. Also er arbeitet natürlich hart daran, das zusammenzubringen. Und da müssen wir immer rechtzeitig aufwachen daran, weil Ahriman täuscht uns natürlich darüber hinweg, dass das, was wir als Schöpferisches hineinbringen, gaukelt er uns vor, dass das auch aus seiner Welt eigentlich stammt. Weil er uns ja glauben machen will, seine Welt ist die einzige Welt. Und daher glauben wir dann, aha, was da als schöpferischer Impuls hineinkommt, ohne die das alles nicht zustande käme, dass das auch aus Ahrimans Reich ist. Ist es aber gar nicht. Und wir müssen als erstes erkennen, die geistigen Impulse, die wir hereinholen und sie jetzt für die Technik verwenden, dass die aus einer ganz anderen Region kommen. Dann würden wir aufwachen. Wenn wir uns, und dazu müssten wir uns nur bewusst werden des Moments, also wo dieser schöpferische Impuls wirklich hereinkommt. Den Moment dürfen wir nicht verschlafen. Wir erleben ihn heute erst immer ein bisschen später, ein bisschen hinten auch. Und da sehen wir ihn eigentlich schon erst dann, wenn er schon bereits beginnt abzusterben zumindest und zu ersterben und Teil eben des Ahrimanischen Reichs zu werden. Und wir erkennen dadurch nicht mehr, dass er aber eigentlich letztlich aus der höchsten Schöpfungsquelle stammt. Also das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Aber natürlich sind wir jetzt noch viel mehr in der Gefahr, eben abzustürzen in dieses ahrimanische Reich. Und das haben wir jetzt in der letzten Zeit, wo wir uns mit dem zweiten Kapitel, ich sage immer zweiter Schöpfungstag, das ist falsch, zweites Kapitel. Im zweiten Kapitel der Genesis beginnt ja noch einmal eine Schöpfung. Das ist ja das Interessante. Es gibt also zwei Schöpfungsgeschichten. Das erste Kapitel endet mit dem sechsten Schöpfungstag. Der Mensch ist da. Vorher wurden die Tiere erschaffen, die Pflanzen, die Sterne, alles ist da. Und am zweiten Kapitel hören wir dann, also die Erde war leer und es gibt gar nichts. Es Wieso? Es wird eine weitere Ebene, nämlich jetzt geschildert. Erstes Kapitel, Seelenwelt, wird gestaltet. Zweites Kapitel, die Entwicklung geht auf die ätherisch-physische Ebene herunter. Also jetzt wird geschildert das, was sich im Ätherischen zunächst einmal und dann bis ins Physische hineintut. Und daher das Bild des Gartens, weil die Ätherkräfte die wesentlichen Kräfte sind, die die Pflanzenwelt gestalten. Daher das Bild der Bäume und so weiter, Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Aber genau hier in dem Moment beginnt es gefährlich zu werden. Das wird also ganz deutlich in der Genesis ausgedrückt. Wenn ich vorhin gesagt habe, im ersten Kapitel, bei den jeweiligen Schöpfungstagen, die Götter schaffen etwas, also die Elohim schaffen etwas, also sie sprechen, es soll etwas geschaffen werden, dann wird es geschaffen als zweiter Schritt, und der dritte Schritt ist, dass die Elohim ihr Werk betrachten. Das ist jedes Mal. Und sie sahen, dass es gut war. Also wie es da so schön heißt, also gleich am ersten Schöpfungstag mit dem Licht, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Also sprachen die Elohim, es werde Licht, und es ward Licht. Und dann geht's weiter, Vayar Elohim et Haor Kitov. Und es sahen die Elohim das Licht, dass es gut war, wenn man es jetzt so übersetzt sinngemäß. Und das zieht sich jetzt durch alle sechs Schöpfungstage durch, dass die Elohim immer, nachdem das Werk geschaffen ist, nachher es betrachten und sehen, dass es gut war. Und gut bedeutet, habe ich schon das letzte Mal auch angedeutet, gut oder schön könnte man auch sagen, ist im Hebräischen dann eigentlich nicht unterschieden, bedeutet das äußere Werk. Das heißt, das äußere Werk ist in dem Fall die Gestaltung der Seelenwelt, des Seelischen. Also es ist noch nicht physisch äußerlich, aber es ist ein Seelisches, das gestaltet wird. Und zwar so gestaltet wird, dass es ein vollkommenes Bild wird des Schöpfungsimpulses, der da hineingewirkt hat. Also so wie wenn ein Künstler sagt, ich möchte ein Bild malen, ich möchte Mona Lisa malen, und dann schaue ich mir es an und sage, ja, es ist wirklich genau so geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Es ist meine ganze Schöpfungsidee wirklich in das Bild hineingegangen. Und der andere, vielleicht schwächere Maler, wird sagen, ja, aber ganz vollkommen ist es noch nicht. Und bei den Elohim jedenfalls ist es so, dass das Sechstagewerk diese Vollkommenheit hat. Das heißt, die Seelenwelt ist zu diesem Zeitpunkt vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses, der hineinkommt. Ohne jeglichen Makel. Und das ändert sich. Das beschäftigt uns jetzt schon die ganze Zeit, diese entscheidende Stelle, als dieser Garten Eden gepflanzt wird, womit also jetzt beginnt, aus der Seelenwelt etwas herunterzuströmen in die Ätherwelt. Und da ist die gefährliche Stelle. Die Ätherwelt ist nicht mehr so leicht gestaltbar wie die Seelenwelt. Die seelische Welt ist näher dem Geistigen und daher auch leichter durch das Geistige zu gestalten. Die Ätherwelt ist schon eine Schicht weiter davon entfernt, von der geistigen Quelle, und beginnt bereits einen gewissen Widerstand zu entwickeln. Und sie teilt sich eigentlich, könnte man sagen, in zwei Bereiche. In einem Bereich, der sich vollkommen gestalten lässt. Das ist jetzt in dem Garten Eden der Baum des Lebens. Der ist vollkommen. Da drin lebt, also da fließt, also der Schöpfungsimpuls fließt ins Seelische, ins Astralische und von dort vollkommen weiter ins Ätherische. Und diese Form, die da entsteht, ist das, was genannt wird der Baum des Lebens. Der ist also vollkommener Ausdruck der geistigen Gestaltungskraft. Aber dann entsteht ja zugleich der zweite Baum, in der Verszeile 9 ist das, Das ist also Garten Eden, die Geschichte der Überschrift Garten Eden, nächste Seite, dann unten ist die Verszeile 9. Vayatzmach Adonai Elohim Min Ha'adama, also, und es ließ sprießen der Herr Elohim aus dem Acker Kal Etz, jeden Baum, Nechmat Lemare Vetov, gut anzusehen, erfreulich anzusehen, das heißt also vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses, nichts anderes. Lemachal, also gut zu essen sogar, gut zu essen, das heißt, ein Wesen, das das in sich aufnimmt, wird dadurch nicht verdorben. Im Gegenteil, das wäre sogar heilend. So, aber so Ve'etz Hachayim, ja, also das ist noch der Baum des Lebens, gut, das ist noch gut. Bedoch Hagan, inmitten des Gartens, und jetzt geht's weiter, Ve'etz Hada'at Tov Vara, und den Baum des Wissens, Hada'at, Da'at ist das Wissen, des Guten und des Bösen. Haben wir schon öfter gesagt, das ist das erste Mal, dass überhaupt das Wort Böse vorkommt. Und da ist es drinnen bereits. Das taucht nicht erst mit der Schlange auf, dann beim Sündenfall, sondern ab dem Moment spielen die Widersacherkräfte eine Rolle. Ab dem Moment greifen sie ein. Sie stecken eigentlich in diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen drinnen. Und das letzte Mal so als Bild gebraucht, dass sich eigentlich die Schlange nicht an den Baum heranmacht, sondern die Schlange kommt eigentlich aus dem Baum hervor. Es ist so, wie wenn der Baum etwas absondern würde in Form dieser Schlange, die sich da jetzt herumwindet. Aber das ist etwas, was eigentlich direkt aus dem Stamm zunächst fast wie ein Ast herauswächst und sich dann selbstständig macht. Also dieses verführerische Wesen. Das ist nämlich die, in dem Fall dann die luziferische Kraft, die sich als erste da wirklich selbstständig herausgliedert. Die arimanische wirkt auch schon in diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen drinnen. Nur die kommt dann erst etwas später so zur Wirksamkeit so richtig. Die ist noch versteckter drinnen. Aber beide Widersachermächte stecken da drinnen. Also das ist gemeint mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dadurch wird das aber auch etwas, was jetzt die ganze Entwicklung noch auf eine Ebene weiter hinunterreißt, nämlich ins Physische hinunter. Das sind die Kräfte, die es noch weiter vom Geistigen entfernen. Eben gerade dadurch, dass eben das Böse bereits drinnen wirkt. Das Böse in dem Sinn, etwas, was sich nicht mehr durch den Geist gestalten lässt, das sich widersetzt. Das bietet Widerstand. Das, aus dem wird das Physische. Daher sagt Steiner an einer Stelle auch, der Baum des Lebens steht eigentlich für den Ätherleib des Menschen und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen für den physischen Leib. Also von da nimmt das den Ausgang. Von da jetzt gliedern sich zwei Entwicklungen ab. Also die eine, die zur Bildung des Ätherleibes führt, und die zweite, die zur Bildung des physischen Leibes führt. Und die wird jetzt besonders geschildert. Und zunächst hat der Mensch beides zur Verfügung, aber mit dem Sündenfall wird ihm der Baum des Lebens oder zumindest ein großer Teil des Baums des Lebens entzogen oder die Herrschaft darüber entzogen. Und das heißt dann, das heißt schon, wir kommen mit einem wesentlich geschwächten Ätherleib dann nach dem Sündenfall auf die Erde herunter. Weil wir ja erst dann langsam, das ist ein langer Prozess, wo der Sündenfall ist, bis wir dann wirklich also in dieser irgendwie körperlichen Gestalt auf die Erde heruntersteigen. Also wenn hier im zweiten Schöpfungstag zum Beispiel gesprochen wird vom Adam, ist nicht ein Wesen gemeint, das vergleichbar irgendwie wäre uns heutigen Menschen, sondern das ist ein großes Wesen zunächst, das die ganze Erdensphäre umfasst. Der Adam, der aus dem Ackerboden geschaffen wird, wie es übersetzt wird, Ha-Adama, also Adama, die Ackererde. Die Ackererde ist im Grunde die Erdensphäre, nichts anderes. Es ist die Erdensphäre, die noch den Mond in sich enthält. Das heißt, wenn man es heute äußerlich irgendwo vergleichen wollte, ist es von der Größe der Sphäre, die vom Mond umschrieben wird, von der Mondbahn umschrieben wird. Das ist der Bereich. Vorher im ersten Schöpfungstag ist der Adam eigentlich noch viel größer. Da ist er noch der Adam Kadmon. Da ist er noch überhaupt ganz im Umkreis. Eigentlich in Wahrheit in der Himmelswelt nämlich. Gar nicht auf der Erdenwelt. Wenn wir gesagt haben am Anfang, die Götter schufen den Himmel und die Erde, das heißt, sie trennten das, dann muss man sich klar sein, der Adam entsteht eigentlich in dem Umkreis. Da unten wird die ganze Erde geschaffen und da tritt was heraus. Aber während der ganzen Zeit entwickelt sich der Adam in der himmlischen Sphäre. Und nur mit dem sechsten Schöpfungstag berührt er mit der Zehenspitze die Erdenwelt. Dort stehen wir dann. Und darum wird er da erst als Adam genannt, erstmals in der Bibel. Weil seine geistige Entwicklung bereitet sich schon vor in der Himmelssphäre, von der wird gar nicht gesprochen. Es wird eigentlich nur geschildert, wie die Erdensphäre ausgestaltet wird, damit er dann endlich da seine Zehenspitze ganz bildlich gesprochen draufsetzen kann. Es ist eigentlich der Moment, wo der Himmel die Erde küsst sozusagen und dann dadurch der Adam Kadmon wird zu dem Adam, der aus dem Ackerboden geschaffen wird. Also das heißt, der aus der Erdensphäre geschaffen wird. Weil jetzt, vorher war er also den ganzen Kosmos umfassend, jetzt ist er umfassend nur mehr, ist immer noch groß genug, die Erdenmondensphäre. Das ist der Moment.
Hier. Bei dem Baum,
ja?
Bösen und Guten, da steht, wo 9 beginnt, dass ja. Herr Elohim, also
ja.
Der Herr Elohim, lässt
sprießen, ja.
Also auf diesen Baum.
Ja.
Das heißt, wenn das die Widersacherkräfte sind, er bestellt sie eigentlich.
Ja, er bestellt sie, ja. Ja, ja, er bestellt sie. Ja, eben, sie werden abkommandiert sozusagen. Also
Herr Elohim.
Das heißt, in Wahrheit der Christus, der durch ihn jetzt besonders wirkt, also jetzt eben bereits durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein, der Elohim. Das heißt, es ist so, dass der Schritt auch eben vom ersten Kapitel zum zweiten Kapitel ist der, dass wirklich jetzt ganz unmittelbar immer dieses Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim angesprochen wird, dass durch einen der 7 Elohim, der offensichtlich der höchstentwickelte ist, repräsentiert wird zugleich. Man könnte sagen, so wenn eine Gruppe von 7 Leuten beisammen ist, einer ist der Sprecher für alle. Aber sie können trotzdem ihr Werk, ihren Verein oder sowas nur gemeinsam machen. Aber einer ist halt der Sprecher für alle. Und was aber durch ihn spricht, ist der Christus in dem Fall. Also der Jahwe Elohim wird hier immer noch Jahwe Elohim genannt. Später dann in der Bibel hört es irgendwann einmal auf, das Elohim. Da ist nur mehr von Jahwe die Rede. Weil das heißt, das sind die anderen 6 Elohim als solche, als einzelne Elohim nicht mehr relevant. Sondern da ist nur mehr dieser eine Elohim relevant, der aber Träger des Gemeinschaftsbewusstseins ist, durch das der Christus wirkt. Und daher gibt es dann mit der Zeit auch sogar einen gewissen Gegensatz zwischen dem Jahwe und den anderen Elohim. Wir haben das schon mal angedeutet, also zum Beispiel bei der Tempellegende spielt das eine Rolle. Da wird Tempellegende, das ist die Legende, die mit dem salomonischen Tempelbau zusammenhängt. die zusammenhängt auch damit mit dem Freimaurerimpuls, wenn man so will, der sich auf diese Tempellegende als Gründungslegende im Grunde beruft und wo gesagt wird, das weise Salomon will also diesen Tempel bauen, kann es aber alleine nicht, sondern er braucht dazu einen Baumeister. Und dieser Baumeister, der Hiram oder Hiram Abif, wie er auch genannt wird, der sich später irgendwann einmal als Christian Rosenkreuz verkörpern wird, also der eine Riesengeschichte hat, aber der stammt aus dem Kainsgeschlecht. Weil die Kainssöhne sind die, die also sehr tief in die Materie hineingreifen können, sozusagen. Und da gibt es jetzt im Rahmen dieser Tempellegende am Anfang die Erzählung, dass dieser Kain eben nicht ein Sohn von Adam und Eva ist, wie das in der Bibel geschildert wird, sondern zwar ein Sohn der Eva ist, aber dass sich einer der Elohim direkt mit ihr verbunden habe. Und zwar mit Sicherheit nicht Jahwe. Das wird also auch deutlich gesagt. Nicht Jahwe, sondern einer der anderen Elohim. Hat sich mit, der also nicht über dieses volle Schöpfungspotenzial daher verfügt. Aber das heißt, für das, was bis in die höchsten geistigen Sphären hineinreicht. Aber der dafür einen guten Zugang hat, gerade zu den unteren Sphären. Und aus dem geht das Kainsgeschlecht hervor. Die also diese Erdensphäre bearbeiten können. Und die Kainssöhne sind daher die großen Widersacher eigentlich gegen das Jahwe-Prinzip. Die stehen immer im Gegensatz zu dem, was Jahwe will. Und die bringen dann natürlich aber einen sehr viel stärkeren Freiheitsimpuls auch hinein, wenn man so will, letztlich. Weil die stehen eigentlich außerhalb dieser geraden Schöpfungslinie. Und sind aber ganz wesentlich. Also man sieht, dass eigentlich der Rosenkreuzer-Impuls letztlich also auf das zurückgeht, dass eben da bestimmte Menschen letztlich besonders dazu aufgerufen sind, die einen Weg gehen, der sie sehr, sehr stark in die Nähe letztlich des Ahrimanischen Reiches bringt. Und die sind berufen, gerade also wirklich die Erdenwelt zu verwandeln. Und ohne die Erdenwelt zu verwandeln, könnten wir unser geistiges Ziel nicht erreichen. Und Erdenwelt verwandeln heißt letztlich, ja,
Unruhe stiften.
Ja, heißt auf jeden Fall mal Unruhe stiften, das ist richtig. Ich meine, das tut jede Entwicklung, das haben wir auch schon mal gesagt. Wenn die Welt völlig harmonisch wäre, absolut harmonisch, dann wäre sie am Ende ihrer Entwicklung angelangt. Weil wenn was völlig harmonisch ist, was soll ich dann noch tun? Jeder weitere Schritt, den ich mache, kann eigentlich im Grunde nur mehr die Harmonie stören. Und das heißt also, wenn ich Entwicklung in Gang bringen will, muss ich immer eine alte Harmonie stören, letztlich. Und das tun wir auch, das tun wir gewaltig. Die Frage ist eben immer nur, ob wir es im richtigen Tempo tun, das ist das Problem. Es ist ganz klar, dass wir zum Beispiel durch die Technik und durch die ahrimanischen Kräfte, die wir dadurch in Bewegung setzen, wesentlich dazu beitragen, die Erde zu zerstören. Das heißt, wir sind also daher unmittelbar mitbeteiligt daran, den Sterbeprozess der Erde in Gang zu bringen. Und wobei man aber sagen muss, dass das ein natürlich notwendiger Prozess ist, weil wie jedes Wesen muss auch die Erde irgendwann einmal sterben. Die Frage ist nur, wann? Es wäre schrecklich zum Beispiel, wenn der Mensch, weiß ich nicht, 1000 Jahre alt werden müsste als physischer Mensch, dann würde jede geistige Entwicklung unmöglich sein, weil wir dann sehr bald an den Punkt kommen würden, wo unsere physische Leiblichkeit mit der geistigen Entwicklung nicht mehr Schritt halten kann. Etwa irgendwann wird die Kluft zwischen dem physischen Instrument und dem geistigen Schöpfungsimpuls, weil eben das Physische so weit entfernt ist vom Geist und so viel Widerstand leistet und so spröde ist und daher nur bedingt gestaltbar ist durch den Geist. Irgendwann ist die Kluft zu groß und ich kann mit dem physischen Werkzeug einfach nichts mehr anfangen. Dann kann der Geist nichts anderes tun, als es eigentlich zerbrechen. Und dazu bedient er sich dieser ahrimanischen Kräfte. In unserem Körper im Kleinen, in der Natur im Großen. Nur wir betreiben im Moment halt die Zerstörung der Natur in einem viel zu schnellen Tempo. Und vor allem ohne entsprechende geistige Entwicklung dem entgegenzusetzen. Weil das Tempo, dass das Richtige ist, hängt ja wovon ab. Richtig ist das Tempo dann, wenn ja letztlich der Mensch, in dem Fall geht es ja wirklich insbesondere um den Mensch, weil die ganzen Naturreiche eben insofern am Menschen dranhängen, als der Mensch sie aus sich herausgesetzt hat und dadurch mit seinem Schicksal sowieso eng verbunden sind. Die Mission der Erde als physische Erde ist erfüllt, wenn dort der Mensch sein Selbstbewusstsein so weit entwickelt hat, dass er es jetzt auf einer zunächst einmal ätherischen Ebene selbstständig weiterentwickeln kann. Das könnten wir jetzt nicht. Wenn wir den physischen Leib ablegen, können wir an unserer Entwicklung des Selbstbewusstseins nicht weiterarbeiten. Wir müssen es auf dem Niveau zur Kenntnis nehmen, wie wir es mit dem letzten Tod mitgebracht haben in die geistige Welt. Mit diesem Impuls, wobei der Moment des Todes noch als ein ganz entscheidender ist, um das Selbstbewusstsein weiterzubringen. Man kann geradezu sagen, dass wir heute vergleichsweise selbstbewusste Menschen sind im Vergleich zu den alten Indern oder gar den atlantischen Menschen, liegt wesentlich darin, dass wir schon durch viele Tode durchgegangen sind. Weil das Bewusstsein entsteht dadurch überhaupt einmal, dass wir unseren Körper ruinieren, in Wahrheit. Unser Bewusstsein ist erkauft dadurch, dass wir unseren Körper ruinieren. Überall dort, wo Zerstörungsprozesse in unserem Körper sind, dort erwacht Bewusstsein. Das geht halt von oben vom Kopfprinzip aus, da zerstören wir ununterbrochen. Es ist daher zum Beispiel kein Zufall, dass wir täglich ein paar hunderttausend Nervenzellen verlieren. Die absterben einfach und die weg sind. Wir lernen, bildlich gesprochen, sage ich oft immer, mit immer weniger Hirn auszukommen während unseres Lebens. Das ist nämlich ein wirklicher Lernprozess. Das ist jetzt in Masse gesehen nicht wirklich überragend viel, aber funktionell bedeutet das sehr viel. Es bedeutet, dass wir einen Erziehungsprozess gerade zu durchmachen, eben mit immer weniger physischem auszukommen, um das gleiche wache Bewusstsein zu entwickeln. Das lernen wir mit jedem Leben. Aber der letzte große Impuls ist die Zerstörung letztlich oder Abstreifung des ganzen physischen Körpers. Das ist im Moment des Todes der Fall. Das heißt, in dem Moment leuchtet das größte Bewusstsein auf, das es nur gibt. Und das ist eigentlich das Bewusstsein, das uns trägt sogar durch die geistige Welt an. Also das leuchtet nach sozusagen, weil da gibt es dann Phasen der Verdunklung, also relativ kurz nach dem Tod kommt in der Regel dann einmal eine sehr dumpfe Phase. Also man hat zuerst diese Rückerinnerung, da die 3 Tage, wenn das Lebenspanorama da steht, das ist also in der Regel sehr wach, aber dann die erste Zeit im Kamaloka ist in der Regel relativ dumpf. Da fängt man mit einem sehr dumpfen Bewusstsein an und dann lichtet sich dadurch, dass eben die ersten und niedersten und finstersten, sage ich mal, Seelenschlacken aus dem Astralleib ausgeschieden werden, der sich jetzt auch langsam dadurch aufzulösen beginnt, und dann wird langsam das Bewusstsein wieder klarer. Also diese Dämpfung liegt nämlich, des Bewusstseins liegt daran, dass wir mal jetzt da völlig hineinschauen in diesen schwarzen, finsteren Astralleib, den wir eigentlich haben. Alle noch. Zu einem großen Teil. Ich meine, vielleicht haben wir oben schon ein bisschen ein helleres Eckerl, aber in Wahrheit haben wir einen ganzen Haufen Schwarzes da drinnen, und zwar wesentlich mehr als die Menschen in alten Zeiten, weil wir sammeln halt unser Karma von Inkarnation zu Inkarnation, und im Moment sind wir noch nicht in der Phase, wo wir mehr auflösen, als wir dazugeben. Also im Moment sind wir eigentlich eher noch so in der Verdunklungsphase fast drinnen. Wir sollten eigentlich langsam seit der Zeitenwende in der Aufhellungsphase sein, aber Das ist nicht mit jedem Leben, das wir auf Erden durchgemacht haben, häufen wir Karma auf. Im nächsten tun wir vielleicht 10% davon abtragen und häufen dafür aber noch wieder was dazu. Und das heißt, innerhalb dieser Zeit, seit wir die Erde betreten haben, also etwa mit der Zeit des Sündenfalls, das drückt sich da aus, wobei das ein langer Zeitraum ist in Wahrheit, wo der Mensch also langsam jetzt sich überhaupt erst zu gliedern beginnt in einzelne Menschenwesen. Also vorher haben wir eben immer noch den großen Adam, dann gibt es also diese Trennung, wenn man so will, Adam und Eva, das ist also so eine erste Scheidung. Und dann im Grunde erst nach dem Sündenfall beginnt sich's in die Nachkommenschaft, wenn man so will, zu trennen. Das heißt also, dieser Adam, oder Adam und Eva, die noch die Erdensphäre umfassen, die jetzt aber tiefer sinken, beginnen sich jetzt in Einzelwesen zu teilen. Da beginnt es. Und das heißt, die ersten Kapitel, da Kain und Abel und diese ganzen Geschichten, das spielt sich noch auf dem Weg ab, wo diese Erdenseelen dabei sind, erst langsam die Erde zu betreten. Da ist noch lange nicht unser Körper da. Also da schweben wir noch immer auf den Wolken, halt schon ein bisschen tiefer als die Paradiesesphäre, aber das segeln wir erst langsam herunter in Wahrheit. Und da gibt es dann noch eine kritische Phase, nicht nur mit dem Sündenfall, aber eben wieder unter Beachtung, dass das alles ein sehr langer Zeitraum ist, beginnt die Mondentrennung. Die Mondentrennung darf man sich auch nicht vorstellen, dass das so ist, also die Erde so wie heute und dann fliegt irgendein Felsbrocken heraus, sondern es ist eben einfach diese ganze Erden-Mondensphäre eine, wenn man so will, gasförmige, staubförmige, gasförmige, gegen's flüssig gehende Sphäre. Und die beginnt sich jetzt zu gliedern. Die beginnt sich zu gliedern und da gliedert sich jetzt eine Erdensphäre ab und der Mond, der dann sich später verhärtet zu dem Mond, den wir draußen haben. Und die Erdensphäre, die sich langsam zusammenzieht. Vermutlich ist also der Mondenklumpen sogar das Erste, was so wirklich richtig fest wird. Und dann zieht sich davon die Erde zurück, wenn man so will. Und während dieses Prozesses steigen jetzt diese Menschenseelen, die sich eben abzugliedern beginnen von diesem Ur-Adam, gliedern sich in einzelne Menschenseelen und dann langsam steigen sie wirklich in physische Körper herab, die noch ganz weich sind am Anfang. Aber das ist ein langer Prozess und bevor sie noch unten sind, und der Mond aber noch nicht wirklich draußen ist, das ist also diese Übergangsphase, haben es die Menschen unheimlich schwer, jetzt sich in diese sich abgliedernden Gebilde wirklich zu inkarnieren, wobei Inkarnieren noch sehr, sehr relativ ist, weil da inkarnieren wir uns noch in einer wirklichen Luftgestalt im Grunde, vielleicht ein bisschen flüssigkeitsdurchzogen. Also etwas, was im Erdenumkreis schwebend ist. Aber dass durch die Mondenkräfte, die noch verbunden sind, bereits so zäh wird, dass es durch das Geistige nicht gut zu gestalten ist. Und das heißt, da beginnt bereits so etwas wie eine Art Reinkarnationsgeschehen, also zumindest so eine Art Pendeln zwischen einem Zustand, wo man hinein kann in dieses Gebilde, und dann wieder rausgestoßen wird. Und hinein kann in dieses Gebilde wieder herausgestoßen wird. Hineinzukommen versucht, zurückgestoßen wird. Heranzukommen versucht, zurückgestoßen wird. Wo also dann nur mehr ganz, ganz wenige es schaffen, diese immer härter werdende, das heißt zähflüssiger im Grunde werdende Substanz zu bezwingen. Das ist das, was Steiner dann auch etwas schildert in der Geheimwissenschaft im Umriss, dass da die Menschenseelen zeitweilig auf die anderen Planetensphären abwandern. Also das heißt, sie suchen sich dann einen geistigen Aufenthaltsort in den anderen Planetensphären, weil sie nicht natürlich nicht verkörpern sie sich dort, aber sie halten sich halt dort auf, weil gerade die Erde, also der Ort, für den sie bestimmt sind, ist ihnen dann nicht mehr zugänglich.
Bis der Mond draußen ist.
Und erst dann können sie, wenn der Mond draußen ist, dann können sie vermehrt herunter. Und es ist sicher nur ein ganz kleines Häuflein, das es also durchgeschafft hat die ganze Zeit, was aber notwendig war, dass überhaupt diese physischen Körperanlagen erhalten bleiben. Weil wenn der letzte Mensch auch nicht mehr herein hätte können, dann wäre das unten zerfallen in seine Bestandteile, die physische Hülle, die also bis zum Wasserelement von mir aus verdichtet ist, die wäre zerfallen, wie normal das eben ist beim Tod, und hätte sich aber nicht mehr gebildet, nicht? Weil trotzdem als physischer Mensch kann der Mensch nur von einem anderen physischen Menschen, von einem lebenden physischen Menschen abstammen. Also diese Kontinuität muss da sein. Darum war ja die ganze Veranstaltung da, dass überhaupt dieses körperliche Gefäß gemacht wurde. Also wenn das endgültig zerstört ist, dann gibt es keine Inkarnationsmöglichkeit mehr. Also angenommen, heute würden alle Menschen als physische aussterben, dann wären zwar die Seelen da, aber wir könnten uns nicht mehr inkarnieren. Also wenn angenommen durch irgendeinen Umstand die physischen Leiber aller auf Erden lebenden Menschen getötet würden, zerstört würden, dann könnten die Menschenseelen sich nicht mehr inkarnieren, obwohl sie natürlich da wären. Und obwohl sie vielleicht also noch Bedarf hätten, sich zu inkarnieren, aber dann gäbe es keine Möglichkeit mehr. Da gibt es dann keinen Hokuspokus mehr, um jetzt wieder sowas zusammenzubasteln sozusagen. Also wenn, das wäre dann was Schlimmes, weil dann wäre es ein Werk Arimans. Aber das nicht gern haben, also das nicht wahnsinnig gern haben. Menschenseelen, die sich dann nicht wirklich verkörpern in einem menschlichen Leib, sondern die so irgendwie darüber schweben bleiben, die er aber in seine, wie soll man sagen, in seine artifizielle Welt einfängt damit. Also das ist sozusagen, in dem Sinn kann man sagen, in Arimans Welt verkörpern. Das ginge dann schon, aber nicht eben in einem wirklichen menschlichen Leib, das ginge nicht. Und die Problematik fängt damals an, wobei da dieses Erleben zwischen verkörpert sein und im geistigen Zustand sein, der Unterschied ist am Anfang also noch ganz minimal. Der ist am Anfang noch ganz minimal, also nicht, weil man schon am Anfang gesagt hat, also dieser Adam überhaupt ist eigentlich mit dem ganzen Kosmos ursprünglich in Verbindung, so wie wir es auch im Leben nach dem Tod sind. Da steigen wir genau in diese Sphäre auf. Und diese langsame Verkörperung des Adam bedeutet nur, dass er immer wechselt, immer mehr zu wechseln beginnt zwischen einem Zustand, wo er mit der ganzen kosmischen Sphäre verbunden ist und sich dann in einer anderen Zeit zurückzieht, in einen viel längeren Bereich. Zunächst einmal in die Erdensphäre und dann irgendwann einmal sogar in so einen kleinen Körper. Also von mir aus Makrokosmos, Mesokosmos, Mikrokosmos, so in den Schritten geht es. Aber dieses Pendeln ist am Anfang noch ohne großen Bruch, ja, jedenfalls, ja, und ganz ohne großen Bruch, also da hat man noch kein richtiges Todesbewusstsein, sondern wenn er da hereinkommt, ist erstens noch der größte Teil sowieso mit der kosmischen Sphäre verbunden, sondern eigentlich nur ein Spitzerl taucht ein, wenn man das bildlich schildern will. Das heißt also auch im verkörperten Zustand, unter Anführungszeichen, ist noch die Verbindung mit dem Kosmos ganz stark. Und wenn er sich löst, bleibt er trotzdem andererseits wieder so nah an der Erdensphäre dran, dass er auch da den Kontakt behält irgendwo. Also es ist der Pendelschlag noch sehr klein. Der wird aber immer größer mit der Zeit. Und dann eigentlich ab dem Moment, wo diese Erdenseelen, wo jetzt der Mond hinausgegangen ist, die Erde unten zu kristallisieren beginnt. Das ist nämlich in dem Moment der Fall, wo der Mond herausgeht. Man könnte jetzt sagen, jetzt wird sie eigentlich noch härter. In gewisser Weise ja, aber das schadet nichts. Das ist das Interessante. Der Kristall ist nämlich geistoffen. Das Problem war diese amorphe, zähflüssige Mondenmasse. Die ist das Problem. Die ist für das Geistige nicht zugänglich. Darum ist sie ja so amorph, weil sie sich nicht gestalten lässt. Glasartig. Die ist nicht gut. In dem Moment, wo aber der Geist einschlägt, gestaltet er das feste Element. Da schlägt sogar hohes Geistiges ein. Und der Kristall ist durch und durch durchlässig für das Geistige. Das ist jetzt so, die Edelsteine oder was in unserer Erde jetzt sind geradezu Augen der Erde fürs Geistige. Dort ist sie ganz offen fürs Geistige. Und wo aber so was Schlackenartiges, Vulkanartiges, Lavaartiges ist, Glasartiges ist, dort ist sie ganz undurchsichtig fürs Geistige. Und da kann der Geist nicht herein. Dort konnten sich die Menschen nicht verkörpern. In dem Moment, wo diese schlackenbildenden Kräfte zu einem großen Teil weggegangen sind, kann sich das Unzwar weiter verdichten, wird aber eben in die glasklare Kristallform, die durchsichtig ist fürs Geistige, geschaffen. Das ist das, was das gläserne Meer zum Beispiel genannt wird in der Apokalypse. Da ist vom gläsernen Meer die Rede. Dieses gläserne Meer, damit ist aber wirklich diese Kristallwelt gemeint. Eben nicht gerade nicht dieses amorph-glasartige, sondern dieses wirklich ganz durchsichtige für das Geistige. Aber in dem Moment, wo das der Fall ist, unten kristallisiert, Mond ist draußen, dann ist der Moment da, wo wirklich die Menschen einzelne Körper beziehen können, die schon eine gewisse Nähe zu dem haben, eh noch sehr entfernt, aber von der ganzen Größe und so weiter irgendwo schon vergleichbar werden dem, was wir heute zumindest als Erdenlebewesen kennen, sagen wir es einmal vorsichtig. Sicher noch nicht die heutige menschliche Gestalt, sondern etwas, was viel mehr Verwandtschaft hat mit tierischen Gestalten, ohne dass wir davon reden, dass der Mensch vom Tier abstammt. Aber die Urform des Menschen hat zweifellos also Züge gehabt, die verwandt sind dem Tierischen. Und die Tiere, die wir in der Natur heute finden, sind halt stehen geblieben auf dem Weg. Das sind sozusagen Hüllen, die wir im Grunde zurückgelassen haben und die dann nicht mehr von einem Ich bezogen werden können. Und da inkarniert sich das Ich aber drinnen bereits, sehr, sehr vage am Anfang, auch nur als feine Berührung zunächst, aber es wirkt schon drinnen. Und dort, wo es nicht mehr wirken kann, das scheidet aus und wird Tier. Da kann zumindest noch Astralisches einziehen. Seelisches einziehen und drinnen wirken. Und es gibt aber etwas, wo nicht einmal das Seelische drin wirken kann, das wird die Pflanzenwelt. Da wird sogar das Seelische draußen bleiben müssen. Und zum Schluss noch das Mineralische. Man könnte sagen, das Mineralische entsteht genau in dem Moment, wo der Mensch das erste Mal mit seinem Ich den Erdboden, aus dem sich der Mond bereits herausgelöst hat, man muss sich vorstellen, diese Erdenmasse, zähflüssig, der Mond hat sich jetzt herausgelöst aus der ganzen Sphäre schon, sogar im Grunde ein bisschen früher abgegliedert, aber jetzt ist er genügend weg, genügend verdichtet, und jetzt taucht, berührt an einem Punkt ein Menschen-Ich diesen Boden unten, und das macht. Und der Boden beginnt zu kristallisieren. Das ist der Moment. Das ist der Moment, wo eigentlich nämlich diese schöpferischen Kräfte, die diese Kristallwelt bilden, kommen eigentlich durch das Ich herein. Darum hat das Ich wahnsinnig viel zu tun mit der Kristallwelt. Das ist immer der Spiegel fürs Ich. Darum hat der Auferstehungsleib zum Beispiel, was eigentlich in Wahrheit mit dieser Kristallform auch zu tun. Mit dieser reinen Kristallform. Weil da wirken nämlich die höchsten schöpferischen Kräfte herein. Wir denken an die Kosmologie, wie es auch die Griechen zum Beispiel kannten, wie es Dante in seiner göttlichen Komödie geschildert hat. Da schildert er die Planetensphären, durch die man aufsteigt. Dann gibt es also die Fixsternsphäre, also das heißt die Tierkreissphäre. Das wäre also das Achte, was sich darüber bildet, hat jetzt nichts mit der sogenannten achten Sphäre zu tun. Und dann als Neuntes kommt der Kristallhimmel. Der Kristallhimmel, das ist also eigentlich schon jenseits der Sterne. Das ist sozusagen, in der Bibel ist es die Feste, an der die Sterne montiert sind. Und so haben es auch die Griechen irgendwo geschildert. Das ist halt dann ein äußerlich missverstandenes Bild. Das ist eigentlich das, wo es in eine ganz andere Welt hineingeht. Da ist sozusagen die Welt wirklich zu Ende, die Welt, die man irgendwie im äußeren Sinn beschreiben kann. Dort geht es an die Schöpfungsquelle heran. Jenseits des Kristallhimmels ist die Welt, wo die Schöpferquelle ist. Das ist gar nicht so räumlich gedacht, aber das schildert also eigentlich eine Grenze, über die wir äußerlich nicht mehr hinwegkommen können. Und dahinter ist aber auch die Kraft, aus der unser Ich kommt, weil das kommt eben genau aus dieser Schöpfungsquelle. Die Inder nennen es halt dann das Nirvana. Das ist genau dasselbe, da ahnt man nichts mehr. Nirvana heißt eigentlich nichts, weinen. Kein Wahn dringt von dort daher. Wir weinen nichts mehr, aber von dort ist das schöpferische Ich, klar, das Ich, da kann ich nichts mehr beschreiben. Das ist pure Schöpferkraft, die ist nicht groß, klein, dick, dünn, rot, grün oder sonst irgendwas, gut oder böse oder wie immer sie nennen will, sondern sie ist, besteht nur darin, sich selbst zu schaffen und indem sie sich selbst schafft, aus dem Überfluss heraus anderes zu schaffen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich kann erst feststellen, aha, das muss ein mächtiges Ich sein, weil da sprudelt es nur so heraus. Und ich sehe die Werke, die heraussprudeln. Die kann ich dann irgendwann fassen. Aber die Quelle selber, über die kann ich nichts mehr sagen. Und dorthin, aber daher, die Kristallsphäre, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Von dort kommen nämlich auch die Kräfte, die die Kristalle gestalten. Und da stehen unmittelbar dahinter die Kräfte des Ich. Die stehen dort unmittelbar dahinter. Das heißt, wir spiegeln uns gerade am allerdeutlichsten an der Kristallwelt. Daher sind Salzprozesse zum Beispiel wahnsinnig wichtig für unser Bewusstsein, für unsere Nerventätigkeit. Da spielen ununterbrochen Salzprozesse eine Rolle. Und was ist ein Salz? Salze bilden auch Kristalle. Da bilden sie ununterbrochen Kristalle in Wahrheit und lösen sich wieder auf. Dieser Prozess, da wacht unser Bewusstsein auf, weil da stößt das Ich an, und zwar genau an seinem Spiegelbild im Grunde. An seinem Werk, wenn man so will. Weil die Kristallwelt ist eigentlich das Werk, was von dort ganz oben kommt, in seiner Form nämlich. Die stoffliche Substanz ist das, was aus der Vergangenheit kommt, aber das ist das Unwichtige daran. Was ihm die Form gibt, ist von ganz oben. Und daher können wir uns in uns selber am besten spiegeln an allem, was salzartig in uns ist. Ganz wichtig, ihr seid das Salz der Erde.
Am Schweiß.
Ja, auch, ja, durchaus. Durchaus. Durchaus ist damit auch ein Bewusstseinsprozess verbunden. Oder zumindest ein Prozess, um das Bewusstsein noch aufrechtzuerhalten, weil sonst wird es noch mehr abgedämpft werden. Weil wenn wir stark schwitzen oder so, das heißt, wenn uns heiß ist oder wir sehr körperlich anstrengend arbeiten und dadurch schwitzen, dann ist meistens das Bewusstsein neigt dazu, abgedämpft zu werden. Also, weil gerade wenn wir sehr wach sein wollen und das Bewusstsein da ganz zusammenziehen, dann neigen wir eigentlich dazu, den ganzen Körper ruhig zu stellen. Ihn ganz ruhig zu machen. Also namentlich, wenn wir intellektuell nachdenken, dann verwendet man sogar immens viel Körperenergie, um ja den Körper zu versteifen und die Muskeln zu verkrampfen und ihn in der Ruhe zu halten. Darum hat man nachher alle Zustände, weil besonders ab da von hinten die Muskeln ausgehend verspannt werden. So, dass der Körper einfach gefesselt wird, dann können wir da oben wach werden. Da muss aber der ganze Körper gefesselt werden im Grunde. Dann entsteht dieses Wachbewusstsein. Also, und zwar namentlich das, also was beginnt eben mit dem intellektuellen Bewusstsein so richtig. So, das alte griechische Denken, also zumindest so wie es Platon noch hatte, hat es noch nicht. Darum sind die ja gerne spaziert beim Philosophieren und haben gesprochen dabei. Selbst die Aristoteliker noch, die hießen nicht umsonst die Peripatetiker, die herumwandelten, weil sie im Peripathos, in der Säulenhalle, im philosophischen Gespräch herumgewandelt sind. Aber aus dem Aristotelischen ist dann später halt unser modernes Gelehrtentum geworden, wo man so hinterm Schreibtisch hockt und möglichst nur da irgendwie so sitzt und dann irgendein Bücher studiert oder irgendwas. Also ganz steif wird im Grunde. Dann stirbt oben das geistig-schöpferische zum völlig toten Begriff ab. Und dann kann es uns passieren, dass wirklich das wahr wird, was uns heute die Naturwissenschaft schildert, das sagt, also Denken ist eine Funktion des Gehirns. Gut, wenn gar kein schöpferischer Impuls mehr hereinkommt, weil eigentlich was passiert beim Denken, wenn ich es jetzt physiologisch betrachte? Physiologisch betrachtet kommt durch das Geistige ein Impuls hinein, der Impuls wirkt einmal in der Seelenwelt, er greift den Ätherleib, die Ätherkräfte beginnen zu gestalten das Gehirn. Sie können zwar die Zellen nicht mehr erneuern und verändern, aber sie können neue Verbindungen schaffen. Also da wachsen sogar wirklich Nervenfasern oder so, die neue Verbindungen knüpfen. Und es werden elektrische Prozesse ausgelöst, die da durch die Nervenfasern durch. Und das macht eigentlich in letzter Konsequenz der Ätherleib. Und dabei wird allerdings das Physische, weil das da oben schon ein sehr steifes Ding ist, das die Hirnmasse ist eigentlich das Toteste, was es gibt, die hält es im Grunde sehr schlecht aus, die wird also bei dem Prozess, sagen wir mal, in Mitleidenschaft gezogen. Also jeder Nerv, der erregt wird, ist für eine kurze Zeit zum Beispiel nicht mehr erregbar, weil er eigentlich ein bisschen kaputt geworden ist. Er muss erst repariert werden. Also das tut auch der Ätherleib, dass er das dann wieder in Ordnung bringt. Weil da passieren eben gerade also diese Salzprozesse und das alles auch da drinnen. Und in Verbindung mit diesen Salzprozessen, elektrische Prozesse, also da kommt der Ahriman auch hinein. Das heißt, wir haben in diesen Salzprozessen einerseits diese Ich-Wirkung, die sich in der Gestaltung des Salzes drinnen geltend macht. Wir haben aber andererseits diese elektrischen Wirkungen, die aus dem Arimanischen kommen oder luziferisch-arimanische. Also das Luziferische ist eigentlich das Elektrische, das Magnetische ist das Arimanische mehr, aber die spielen da sowieso beide sehr Hand in Hand. Also das heißt, um mit Hilfe des Gehirns sich eines geistigen Impulses bewusst zu werden, bedürfen wir dieser Widersacherkräfte, die diesen Impuls abtöten im Grunde. Und in dem Moment, wo er abstirbt, in diesem Todesmoment des geistigen Impulses und in diesem Todesmoment, wenn man so will, auch dieser vielen Elementarwesen, die dabei gebildet werden, in dem Moment erwacht für uns das Bewusstsein. Und dann sagen wir, aha, jetzt habe ich den Gedankengang im Kopf. Aber da ist er schon tot.
Und wenn kein Impuls?
Wenn kein Impuls mehr kommt. Das Bewusstsein entsteht also dadurch, dass wirklich diese elektrischen Impulse und diese Salzprozesse da ablaufen. Das Bewusstsein entsteht auch dann, wenn diese Prozesse ablaufen, kein schöpferischer Impuls hereinkommt. Dann können zwar keine neuen Gedanken mehr gebildet werden, aber es können sehr wohl die ganzen alten Gedanken fortrollen da drinnen und können sie neu kombinieren, damit sogar den Schein des Neuen erzeugen, und wir hätten dann ein Denken, das wirklich völlig an das Gehirn gebunden ist und das völlig unschöpferisch ist.
Arimanisch.
Das ist dann das rein Arimanische. Und wir sind in der Gefahr, dass die Entwicklung dorthin geht. Nur dann kann das Ich also am wichtigsten Teil sozusagen, nämlich am wichtigsten Teil für die Bewusstwerdung, nicht mehr eingreifen. Und das wäre natürlich fatal für die menschliche Entwicklung. Damit würde in letzter Konsequenz das Entstehen sogar, dass das Ich des Menschen wirklich über den physischen Körper darüber schweben würde, aber weder in die geistige Welt hinauf kann, noch da hinein kann. Also dem Phänomen kommen wir auch immer näher, dass Menschen da sind, die das Ich eigentlich gar nicht hereinholen können. Äußerlich muss gar nicht zunächst so viel auffallen, weil die Gedankentätigkeit dann kann ablaufen, die kann man sogar sozusagen von außen programmieren, wenn man will. Unser ganzes Erziehungssystem läuft in die Richtung. Der größte Teil läuft darauf hinaus, also dass man eigentlich da was einprogrammiert kriegt, was nicht die eigenen Gedanken sind. Das heißt nicht das eigene Schöpferische, das man hereinholt, sondern das, was man übermittelt bekommt. Das heißt, das ist eine Gehirnprogrammierung im Sinne Ahrimanns im Grunde. Nichts anderes. Und das heißt, wenn das bisschen Schöpferische wegfällt, fällt das äußerlich zunächst gar nicht besonders viel auf. Also man muss sich nicht denken, dass da jetzt irgendein, weiß ich nicht, dämonisch reinschauender Mensch daherkommt. Nein, das schaut ganz normal aus, ist ganz unauffällig. Nur, es kommt halt nichts wirklich Geistiges hinein. Hohe Intelligenz vielleicht sogar, im arimanischen Sinne, aber kein schöpferischer Impuls. Die Gefahr ist sehr groß, dass es dorthin geht. Und andererseits, wir müssen uns in diese Gefahr begeben, weil nur daran das starke Bewusstsein erwacht. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Und die Gefahr ist sogar, ich habe das auch schon ein paar Mal angedeutet, ist sogar am allergrößten dort, wenn man geistige Wahrheiten bloß verstandesmäßig aufnimmt und dabei stehen bleibt. Man kann es als Einstieg einmal nehmen, das ist schon klar. Also zum Beispiel, ich lese jetzt die Werke Steiners und versuche es einmal als normaler Mensch zu verstehen. Dann muss ich einmal mich meines Verstandes bedienen. Ich muss aber dafür sorgen, dass mein Denken wirklich so frei beweglich bleibt, dass ich erstens einmal ja nicht dogmatisch daran hängen bleibe und sage, aha, der Steiner hat das da gesagt, das muss ich mir merken, das muss ich jetzt jederzeit genauso wiedergeben. Wenn ich das mache, dann fessle ich das Denken noch stärker ans Gehirn, als dieser Materialist tut, wenn er sich mit seinen Maschinen beschäftigt. Dann schaffe ich es nämlich wirklich, Gedanken, die eigentlich fürs Geistige gedacht sind, die gedacht sind, dass ich sie einmal aufnehme, mit dem Verstand fasse, aber so beweglich bleibe, dass ich mir ganz bewusst bin, ich habe sie erst, wenn ich sie schöpferisch neu selber durch die Anregung, aber selbstständig hereinhole. Dann habe ich es erst. Und wenn ich glaube, ich darf das, was bei Steiner drinnen steht, einfach als meine Wahrheit ausgeben, auch wenn ich sage, Steiner hat gesagt. Aber wenn ich es nur so denke, wie es da drinnen steht, dann fessel ich das Denken total ans Gehirn und schmeiß das Ich langsam raus. Das ist ganz gefährlich. Das ist die Riesengefahr, wenn man einen geistigen Weg... Das ist eine der größten Gefahren des anthroposophischen Strebens. Also bei der Anthroposophie ist nicht die Gefahr beim geistigen Schulungsweg, ist nicht sehr groß, dass man in diese luziferische Abgehobenheit kommt, in die viele orientalische Methoden führt, die es auch heute ja noch gibt. Und die ist nicht sehr groß. Dazu ist der Weg viel zu zäh und viel zu mühsam, weil er fordert, damit das Bewusstsein wach wird, geh bis an den Verstand heran. Du musst, drück dich nicht davor. Nur sagen, ist schön, was der Steiner sagt, er hebt mich so und ich bin glücklich, wenn ich das lese. Das ist nett für ihn persönlich, aber mit Geisteswissenschaft und mit einer produktiven Kraft für die Zukunft alleine hat es noch nichts zu tun. Sondern ich muss es bewusst fassen, das heißt, ich muss bis an den Verstand hereingehen und muss sagen, so, und jetzt lasse ich das vollkommen los, bringe das Opfer des Intellekts dar und schaue, was jetzt wirklich hereinkommt. Ich müsste eigentlich jetzt vorbereitet sein, dass eine wirkliche Inspiration hereinkommt, zu der mich Steiner hinführt mit seinen Worten. Aber nicht das, was im Buch steht, ist schon die Inspiration, sondern erst das, was ich hereinhole, ist die Wirkung. Und dann wird Anthroposophie lebendig, da muss ich noch nicht hellsehend sein. Inspiration ist noch nicht, dass ich es imaginativ sehe, das wäre dann ein weiterer Schritt. Aber alles andere ist fatal, wirklich fatal. Aber ich sage bewusst eben darum Opfer des Intellekts, was eben sehr wohl einschließt, dass ich was haben muss, um es zu opfern. Und das heißt, ich muss vorher sehr wohl den Intellekt also so klar und fein machen, im feinsten aristotelischen Sinn, dass ich wirklich klar fassen kann, gedanklich, mit toten Gedanken fassen kann, was da der Steiner erzählt hat. Und wirklich es präzise, bis in Definitionen von mir aus hinein, bis in ein Schema hinein es fassen kann. Steiner sagt öfters, machen Sie Schemata und schmeißen Sie es gleich wieder weg im Grunde. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, so jetzt habe ich endlich ein Schema, in GA sowieso ist ein Schema endlich drinnen, jetzt habe ich alles. Ja, von einem einzigen Blickpunkt aus. Und wenn ich daran aufwache und was erkenne, ist es gut. Wenn ich daran bete und sage, aber Steiner hat doch gesagt und ich sehe das jetzt nur mehr so, an einer anderen Stelle sagt er genau das Gegenteil davon. Und das ist auch richtig. Und diese Freiheit muss ich haben. Und dazwischen gibt es, weiß ich nicht, wie viele Zwischentöne, die er nirgends ausgesprochen hat, die aber auch wichtig sind. Aber er hat uns so ein weites Feld abgesteckt, dass wir trotzdem eine sichere Orientierung haben können. Und trotzdem selber aber auch etwas finden können und müssen, weil sonst lebt Anthroposophie nicht, wenn man also nur immer das wiederkehren, was da war. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir dauernd an der kritischen Stelle des Baums Hadad Top Vara. Mit dem spielen wir dauernd herum. Auf der guten Seite, da kommt das Geistige herein. Und wir müssen es aber bis an die tote, absterbende Böse sozusagen heranführen. Es nutzt uns gar nichts. Sonst erwacht das Bewusstsein nicht. Und wir müssen die höchsten Impulse bis dorthin führen. Sie kristallisieren lassen. Und sofort den Kristall wieder auflösen. Das ist ein beständiger Prozess. Die Gefahr ist eben nur, dass man sagt, jetzt ist mir gelungen, das zu kristallisieren. Und jetzt wird den Kristall ewig aufheben, weil er so schön ist. Dann ist es schlecht. Ich muss bereit sein, in dem Moment, wo er vollendet dasteht, ihn wieder aufzulösen.
Weitergeben.
Und sagen, so, ich lasse das wieder aufgehen. Im Weltgeist sozusagen und habe eigentlich die Notwendigkeit, das nächste Mal wieder vollkommen frisch und sicher wieder mit einer kleinen anderen Facette hereinzuholen. Und das erfordert immer neue Willenskraft. Das Verführerische ist halt, wenn ich einmal so einen schönen Kristall habe, den kann ich bequem nehmen. Ab dem Moment bedarf es eigentlich keiner Willenskraft mehr in Wahrheit, die ich anstrengen muss, weil den kann ich bequem mit mir geistig sozusagen herumtragen und überall vorzeigen. Und wenn er schön ist, leuchtet er und schaut toll aus und ist beeindruckend, wie ein Edelstein, ein Diamant am Ring beeindruckend ist, aber die geistige Kraft ist eben nicht mehr drinnen. Das ist das Problem. Und die Folge ist aber dann, dass eben mein Gehirn noch viel mehr verhärtet, als es der normale durchschnittliche Materialist tut. Also daher ist die Gefahr des Anthroposophen die, dass er tiefer in ein materialistisches Denken eigentlich abrutscht als der Materialist selber. Nämlich ganz konkret, indem dann wirklich nur mehr das Gehirn selber als Supercomputer sozusagen vorteilt. Und das wäre absolut fatal. Ich meine, genau das will Ahriman. Genau das will Ahriman und wo sucht er sich? Am meisten dort, wo was am meisten zu holen ist, das ist klar. Zu einem Materialisten mit seinen paar Eingebungen, mit seinen Dürftigen, die sich für irgendein Zeug gerade eignen, noch, da ist am wenigsten zu holen für ihn. Das ist nett, aber wenn es ihm gelingt, dort, wo gewaltige geistige Impulse hereinkommen, dort die Menschen zu fassen, so dass sie es ihm ganz ins Materialistische herunterholen, na, da sagt er Juhu. Das heißt, wo stürzt er sich hin? Namentlich auf die Anthroposophen. Sowieso. Ich meine, das ist nicht etwas, das wir fliehen müssten oder könnten. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein. Das wird da also an vorderster Front stehen in der Auseinandersetzung. Und dass Ahriman auf dem Weg also auch gewisse Siege errungen hat, im Anthroposophischen, das ist nicht zu übersehen. Nicht? Weil es ist vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen oder was. Es waren massive Angriffe natürlich Ahrimans, klar. Natürlich. Und das heißt, das müssen wir aufarbeiten irgendwo. Und es ist natürlich jetzt auch insofern in der Anthroposophie, davon hat ja Steiner gesprochen, dass also mit der Jahrtausendwende ungefähr eben die sogenannten Platoniker auch dazu kommen werden, weil die Wegbereiter waren die Aristoteliker, ja. Steiner selber.
Ja.
Und das heißt, die wirklich das schaffen, das bis ins klare Verstandesmäßige herunterzubringen, das ist die erste Fähigkeit, die wir brauchen. So, jetzt brauchen wir als nächstes die Meister sind, indem das auflösen. Und in dem Auflösen eigentlich beginnen bereits die Ideen, naja, zu schauen, fast, wie Platon. Nur mit einem viel wacheren Bewusstsein. Das heißt, das muss dazukommen. Nur, die müssen sich natürlich das Aristotelische auch erwerben. Sie dürfen nicht sagen, nur auflösen, das ist schön, sondern sie müssen schon jeder auch, die Platoniker, durchgehen durch das, was die Aristoteliker machen. Also es klar, in klare Begriffe kristallisieren. Und sofort bereit sein, es wieder aufzulösen. Und eigentlich im Auflösen zu einem lebendig bildhaften, aber ganz wachbewussten Denken aufzusteigen. Aber eigentlich ist es so, es kommt noch unbewusst eine Inspiration, sogar eine Imagination herein, aber wir fassen sie noch nicht bewusst. Wir lassen sie kristallisieren. Dadurch erwacht das Bewusstsein. Und wir lösen sie wieder auf und im Auflösen entsteht jetzt Imagination, Inspiration, aber ganz voll bewusst, mit vollem Bewusstsein. Das ist der Prozess, den wir durchmachen müssen. Und gerade also diese Verbindung aus dem Aristotelischen und Platonischen, die ist sicher jetzt in unserer Zeit gegeben. Es gab Vorreiter für eine Art dieses Denkens, die halt auch noch sehr verschoben reingekommen ist. Das ist aber ganz interessant, nämlich auf einem ganz anderen Eck. Die sind nämlich namentlich bei den Physikern reingekommen, viele. Da sind verfrühte Platoniker drinnen, hauptsächlich, namentlich bei den Quantenphysikern. Da findet man eine überdurchschnittliche Anzahl von Platonikern, die zwar natürlich auch das logisch-aristotelische Handwerk wunderbar entwickelt haben, die aber durch und durch in ihrem ganzen Gesinnung und Empfindung Platoniker sind.
Einstein zum Beispiel, oder?
Nein, Einstein noch nicht. Nein, Einstein ist wieder ein bisschen ein anderer Fall. Nein, es sind namentlich die Quantentheoretiker. Also angefangen mit Max Planck selber, obwohl er sich mit Hand und Fuß gesträubt hat dagegen, aber es hat nichts genutzt. Und dann so Leute wie Heisenberg zum Beispiel, Niels Bohr, Borsches Atommodell, was man vielleicht schon mal vom Namen her gehört hat, dieses komische Schalenmodell. Oder den Wolfgang Pauli, den ich so oft zitiere. Alles nicht bewusst, aber der kommt wirklich bis zu dem Punkt, wo er voll bewusst, ja eigentlich schon voll bewusst, er weiß halt nur nicht die weiteren Hintergründe, aber wo er absolut Imaginationen schildert und sagt, ja hinter unseren wissenschaftlichen Gedanken stehen eigentlich diese urbildhaften Imaginationen, die ich aber selber hereinholen muss. Dieses wunderschöne Wort durch malendes Schauen. durch inneres, malendes Schauen bringe ich diese Imaginationen hervor. Und er ist sich ganz bewusst darin, das sind aber nicht bloß seelische Erscheinungen, psychische Erscheinungen, sondern sie haben ihre Entsprechung in der Welt draußen. Ich müsste sie also auch sozusagen physikalische Kräfte nennen, wenn ich so will. Und so hätte jedes Naturgesetz draußen eine Entsprechung innen. Auf das ist er einfach gekommen und er hatte diese Imaginationen.
Es ist interessant, dass der Wolfgang Pauli das Nachwort geschrieben hat zum C.G. Jung über Merkurius.
Ja, ja, ja.
Genau das nämlich.
Ja, ja.
Und es ist interessant, dass der das auch wollte, der Jung. Dass er
ja, ja. Na, man muss sagen, dass der C.G. Jung für seine Archetypenlehre wesentliche Anregungen durch die Arbeit mit dem Pauli bekommen hat. Die haben eine relativ lange Zeit, weil der Pauli ist durch schwere Lebenskrisen durchgegangen, war eigentlich also zunächst ein absoluter Rationalist. Er sagt, ich bin antimetaphysisch getauft worden. Das war so eine Anspielung darauf, dass sein Taufpate war der Ernst Mach, der große Positivist. Aber er war von seiner ganzen Denkart ein äußerst intellektueller Mensch, sehr begabt im Intellektuellen, ein Mathematikgenie bis zum geht nicht mehr. Und so sehr, dass er dann später immer galt als das Gewissen der Physik, weil kaum hat irgendwo wer einen Fehler was Fehlerhaftes publiziert, hat er sofort aufgeschaut, bitte, das stimmt nicht. Und das, also er war gefürchtet einerseits, andererseits ist natürlich dadurch viel weiter gegangen, aber, und zwar gnadenlos. Gnadenlos, wurscht, wer das war, da hat er vor niemandem Respekt gehabt, ob das ein Nobelpreisträger oder sonst was ist, völlig wurscht. Ivan Einstein hat er nicht immer freundlich geredet. Weil tatsächlich in späteren Jahren war der Einstein ja dann nicht mehr so wirklich besonders fruchtbar. Aber egal. Aber dann kamen eben diese großen Lebenskrisen und dadurch bekam er also Albträume, Traumvisionen. Ich meine, dazu kam, dass er also ein ziemlicher Alkoholiker dann wurde. Also hat sich schon früher angedeutet, weil schon wie er in Göttingen, glaube ich, als Assistent gearbeitet hat, dort war halt sehr verbreitet, dass man trinkt. Er war zunächst ursprünglich völliger Abstinenzler, aber dort hat er halt das Trinken begonnen, weil er war ein sehr geselliger Mensch halt und das war dort Usus. Und wie dann seine Lebenskrise war, ist das natürlich immer mehr ausgeartet, also er war dann wirklich ein schwerer Alkoholiker. Hat trotzdem brillante Arbeiten geleistet. Der ist halt am Institut dann irgendwann Mittag so halb zwölf oder was auftaucht. Aber, und dann hat er halt in einer Stunde das erledigt, was für die anderen da Wochen brauchen. Aber jedenfalls, er hat dann immer mehr diese Albträume, aber Träume bekommen, die also eine ganz starke Regelmäßigkeit hatten. Also einfach, es waren sehr viele Doppelgängererlebnisse und solche Sachen drinnen auch. Und eben, er hat begonnen, also auf der Ebene mit seinen Dämonen wirklich zu ringen, mit den Widersacherkräften auch. Und daraus sind viele Erkenntnisse gekommen. Und er hat ja eine ganz merkwürdige Wirkung in seiner Umgebung gehabt, namentlich auf technische Geräte. Was manchmal scherzhaft als der Pauli-Effekt bezeichnet wird. Pauli kommt in die Nähe eines komplizierten technischen Apparates und er geht unter Garantie kaputt. Das heißt, man hat immer, wenn man ein wichtiges Experiment macht, hält es den Pauli irgendwo fern, fesselt es denn, dass der ja nicht in die Nähe kommt. Weil es war wirklich mit einer ungewöhnlichen Häufigkeit sind die Apparaturen zersprungen. Gibt es einmal so eine lustige Geschichte in Göttingen, großes Experiment geplant, Pauli ist nicht im Land, also man kann das sicher machen. Und alles hergerichtet, alles scheint zu funktionieren, nur den letzten Schalthebel umlegen und wumm, die ganze Apparatur zerfetzt, ab. Arbeit von Monaten beim Teufel, Apparatur, weiß Gott, wie viel Reichsmark damals oder was immer das war, beim Teufel. Nachher hat es herausgestellt, exakt zum Zeitpunkt, wo dieses Experiment war, ist der Pauli mit dem Zug durchgefahren durch Göttingen. Ob es jetzt so gut erzählt ist oder wahr ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls der Pauli selber hat absolut geglaubt daran, an den Effekt, dass er diese Wirkung also auf technische Gegenstände wirklich auslöst. Dass er also aber fest überzeugt, dass er in einer Verbindung mit der Materie draußen steht.
Oder?
Ja, ja, ja. Richtig.
Und
funktioniert, wenn er da ist. Das ist die positive Seite.
Ja, ja, richtig. Das ist die positive, Seite. Völlig richtig, ja.
Aber die gleiche Sache.
Die gleiche Sache, ganz genau. Also das heißt, da ist ein Mensch durch sein Schicksal oder so eben sehr in die Nähe geführt worden von solchen Dingen. Hatte halt nur nicht den geistigen Hintergrund wie Steiner, oder hat das natürlich auch Steiner nicht kennengelernt. Das war jetzt Schicksal. Aber so gibt es also gerade bei den Quantenphysikern im 20. Jahrhundert gibt es eine ganze Reihe von solchen Platonikern eben, die dort hereingekommen sind, die nämlich genau diese Imaginationen sogar teilweise haben oder hatten. Und wenn das jetzt dazukommt bei den Anthroposophen, wirklich diese Ergänzung dazukommt, dann ist wirklich die Chance, da noch etwas zu erreichen. Wenn das nicht passiert, dann wird es etwas, was am allerstärksten dem alemannischen Impuls verfallen wird. Dann wird also genau das Gegenteil passieren. Dann wird es also das stärkste Angriffsziel für Ahriman, das es sowieso schon ist, aber dann wird der Ahriman wirklich Besitz davon ergreifen. Das ist die große Gefahr. Und als erstes natürlich, muss man jetzt leider Gottes dann auch sagen, von dem, was also gesellschaftliche Struktur ist, weil es natürlich da am leichtesten anzugreifen ist. Weil alles, was organisiert ist, ist immer benötigt ahrimanische Kräfte in ganz besonderem Maße. Ich meine, was dezentralisiert zerstreut, ist irgendwo da, ist leichter der Luzifer dabei. Was organisiert, straff organisiert ist, da kommt am meisten der Ahriman dazu. Also, das heißt, da muss man extrem wachsam sein. Da muss man extrem wachsam sein. Und es gibt eigentlich nur zwei Faustregeln, also zwei wichtige Faustregeln. Es darf keine Dogmatik geben und es muss aber dabei völlige Gedankenklarheit herrschen. Die zwei Sachen sind ganz wichtig. Also keine irgendwie Schwelgerei darüber. Und bei aller Gedankenklarheit aber trotzdem ja keine Dogmatik. Wenn einer sagt, ich sehe die Sache jetzt so, dann muss er sie in klaren Gedanken fassen und ohne irgendeinen Anspruch auf Dogmatik. Das hat der Steiner auch nie gemacht. Er hat es hingestellt, hat es in völliger Klarheit hingestellt und am nächsten Tag hat er in einer anderen Stadt geredet und hat es von einer ganz anderen Seite dargestellt. Und hat nie wollen, dass wer jetzt nimmt, Vortrag Nummer sowieso GA, der siebte Vortrag dort und dort und das bete jetzt herunter und schwöre alle darauf ein, dass so ist es. Das wäre tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre arimanisierend bis zum geht nicht mehr. Also das muss völlig weg, da muss völlige Offenheit herrschen, aber auch völlige Gedankenklarheit. Und wenn die herrscht, dann kann man sich ja jederzeit davon überzeugen, ob die Sache Hand und Fuß hat oder nicht. Auch wenn man sich selber noch nicht schauen kann. Das kann man ja dann in der Praxis zumindest anwenden oder sehen, ob sie sich dort bewährt. Aber man kann zumindest durchschauen, ob sie es gedanklich Hand und Fuß hat. Dazu muss man fähig sein als der sowas liest oder hört. Und dazu muss man natürlich immer fähig sein als der sowas erzählt oder schreibt. Wenn ich da so unklare Impulse hineingebe und so ein bisschen was darunter jubel immer, um in irgendeine Richtung zu kommen, die mir halt angenehm ist, dann ist es fatal. Dann oft aus den besten Motiven heraus, nicht? Weil es schon ganz klar ist, man will irgendwas beweisen, was einem sehr am Herzen liegt, aber man hat nicht noch genügend geistige Erkenntnisse, um es wirklich zu können. Und dann versucht man es halt den Leuten zu suggerieren irgendwo. Und das wäre völlig fatal. Also ich darf erst sprechen, bis ich es zur gedanklichen Klarheit bringen kann. Ich meine, sicher muss das Publikum dann auch entgegenkommen. Also, aber ich muss meinen Teil als Gebender erfüllen. Und umgekehrt so der andere, der es aufnehmen will. Der muss halt auch sein Verstand irgendwo öffnen, dafür da beweglich machen. Aber eben vor allem namentlich der es gibt, weil der hat die Verantwortung dafür. Vorher darf er es nicht in die Welt entlassen, bevor es nicht diese Klarheit hat. Also alles, was nebulos ist, ist sehr gefährlich.
Das muss ja schmerzhaft sein, wenn man nur einen Teil
von sich geben kann, aus dem großen Bereich.
Es ist extrem. Es ist mit Sicherheit extrem. Es ist absolut extrem. Es ist eine Katastrophe im Grunde. Wenn man es lebt in dem, dann ist es so ein reiches Ding und man kann so ein Futzerl herausholen. Mehr geht nicht. Mehr konnte ein Steiner nicht auf einmal herausholen. Das geht nicht. Wie soll man? Und das heißt, ich muss auf 99,999% verzichten und die einfach wegtun. Und das ist also, wie wenn man ein Schwert durch die Seele dringt. Das
ist aber gleichzeitig das Kriterium, dass es passt.
Ja, 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 natürlich. Also es ist wirklich, wirklich also eine Opfertat in einer gewissen Weise, ohne das jetzt pathetisch nehmen zu wollen. Aber das muss einem bewusst sein, dass das gehört dazu, ohne dem geht es nicht. Und gerade durch unser Ich haben wir aber die Fähigkeit. Das ist halt so ein kleines Lückerl, da ist so ein riesiges Geistiges, durch das kleine Lückerl muss ich jetzt ein bisschen was hereinholen und kristallisieren lassen da, dass es hier fruchtbar ist für die Entwicklung. Das da durchzuquetschen durch das kleine Loch, das ist extrem schmerzhaft, aber ist auch ein Teil der Bewusstseinsweckung natürlich bereits. Nämlich da ist man bereits in einer gewissen Weise nämlich dort, wo man Bewusstsein entwickeln kann, ohne unmittelbar das physische Werkzeug zu benutzen. Also gerade wenn ich den schöpferischen Impuls durch das Ich hereinhole, da bin ich noch weit entfernt vom Physischen. Und dieser Verengungsprozess, wo es durchs Ich hereinkommt, wie soll ich sagen, dieser extreme Schmerz, der Verlust, der da auftritt dabei, der ist extrem bewusstseinsweckend bereits. Und das ist eine Bewusstseinsweckung, die im rein Geistigen sich abspielt oder dort, wo das Geistige und Seelische zusammenkommt. Das ist also sogar noch über der ätherischen Ebene. Also da fängt der Bewusstsein an. Und wir müssen halt von der anderen Seite dass wir das Bewusstsein, das wir aus dem physischen Raum entgegenschicken, das muss sich dann irgendwo begegnen auf dem Weg. Und das eine übernimmt dann, dass ich es ganz herunterführen kann. Weil wenn ich es durch das Tor hereinbringe, habe ich es noch nicht so weit, dass ich es äußerlich kommunizieren könnte. Dazu muss ich es wirklich bis ganz ans Hirnkastel in jedem Fall heranbringen. Sonst kann ich nicht äußerlich zu Menschen sprechen darüber. Oder schreiben oder wie auch immer, es ist dann nicht kommunizierbar. Also da muss ich es herunterholen und wirklich kristallisieren lassen am Hirn und so klar, wie es nur irgendein klarer Denker tun kann. Das heißt, ich muss wirklich diesen materiellen Prozess im Gehirn auch aufs Äußerste spannen und das komme ich nicht herum und dadurch komme ich aber gerade in diese Gratwanderung herein. Weil ich muss mindestens so scharf heran wie der ärgste Materialist sozusagen. Und nur gleich wieder gehen können. Das ist eine schwierige Aufgabe, die wir vor uns haben. Aber ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo eine Chance besteht, dieses Abenteuer noch zu bestehen. Weil das 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert ist es noch nicht gelungen. Auch durch die Anthroposophie. Das waren eben immense Widersacherangriffe auch da. Äußerlich, das sieht man ja, was alles im 20. Jahrhundert passiert ist, was alles an Widersacherimpulsen herangestürmt ist in einem ungeheuren Maß. Und das also einfach verhindert hat bis jetzt, dass dieser anthroposophische Impuls wirklich in der Welt Größeres bewirkt hätte. Aber tot ist er noch nicht. Tot ist er noch nicht. Also und es ist jetzt, ich sage einmal, in diesem Jahrzehnt, es ist ja vielleicht gerade dieses Jahrzehnt ein sehr entscheidendes. Es hat begonnen, schätze ich mal, so mit der Zeitenwende, aber so richtig stark ist es erst in den letzten paar Jahren geworden.
Was heißt Zeitenwende
jetzt? Also Zeitenwende, ja, Jahrtausendwende, okay. Ja, pardon.
Ja,
also, naja, weil es war mal dieser ganz starke Gegenimpuls, über den lustigerweise dann, nachdem das Jahr 1998 vorbei war, bei den Anthroposophen nichts mehr zu hören war, weil 1998 das dritte Mal die 666, die große, also das heißt das große Eingreifen des Sonnendämons. Also das sind noch stärkere Widersacherkräfte. Und das sind immer Kräfte, die immer mehr ins Materialistische, ins Arimanische, Asurische sogar hineinführen. Und dieser Impuls hat eingeschlagen, der hat gewaltig eingeschlagen. Nur man unterschätzt das, man glaubt dann, ja, da muss äußerliche Katastrophen passieren. Das sind nicht so groß. Ja gut, die Twin Towers dann oder was, das war eh schon nett, aber groß. Aber das sind Kleinigkeiten, die eigentliche Wirkung ist viel versteckter. Der Kampf geht heute im Seelischen vor sich und dort werden die Menschen. Es wird das Seelische gefesselt ans Gehirn und das Geistige herausgeschmissen. Das ist der große Kampf, der heute geführt wird. Und da hat also diese Zeit um die Jahrtausendwende, da kurz davor ist ein gewaltiger Schub in die Richtung gekommen. Und die Welt ist heute, also innerhalb dieser etwas mehr als 10 Jahre, die seitdem vergangen sind, ein bisschen mehr sind schon 15 Jahre, ist in einem Maße arimanischer geworden in der Art des Denkens, nämlich, das in allen Strukturen drinnen ist, das unglaublich ist, das ist in 100 Jahren vorher in dem Maße nicht geschafft worden, das ist nur nicht so sichtbar, wir sind so einfach so gewohnt daran, ich meine, so äußere Symptome sind nicht die Handys und das zeigt, das ist aber wirklich nur ein äußeres Symptom, aber ihr seht, wie selbstverständlich die Dinge heute sind. Ich wette gar nicht dagegen, ich wette überhaupt nicht dagegen, es ist nur ein Symptom. Ich meine, vor 15 Jahren
nicht
jeder Handy. Nein, da haben
nicht jeder Computer.
Nein, richtig.
15 Jahre her.
Ja, also das ist eine verdammt kurze Zeit. Das ist eine verdammt kurze Zeit und das sind noch die unwichtigsten Sachen. Also es ist in den ganzen Institutionen drinnen, in der ganzen Art, wie die Weltpolitik funktioniert, die Weltwirtschaft funktioniert. Dort überall steckt es drinnen. Und nur das öffnet trotz allem auf der anderen Seite auch mit das Tor, dass die positiven Kräfte kommen können. Das reißt es auch auf. Also die Chancen sind riesig. Nur wenn sie jetzt verschlafen werden, dann wird es dann langsam schwierig werden. Also wenn jetzt dieser Impuls nicht irgendwie ergriffen wird, und das ist völlig wurscht, ob sie das dann Anthroposophie oder wie sie das nennt, das ist ja völlig Bovidl. Ich meine, der Impuls muss da sein, der wach, mit dem wachen Bewusstsein ins Geistige zu kommen, muss nicht gleich Hellsehen sein, aber ein Denken zu haben, das aus dem Geistigen inspiriert wird und das den Mut hat, sich inspirieren zu lassen und das sofort unterscheiden kann, zumindest, ob das eine Inspiration von der positiven Seite oder von der arimanischen ist, weil die nützen das natürlich sofort aus. Wenn ein Mensch offen ist für die Inspiration, dann natürlich auch für die arimanische Einflüsterung. Ist auch klar. Also diese klare Unterscheidung muss eben dazu da sein. Und darum ist dieses ganz wache Bewusstsein notwendig. Das kriegt man mit, da muss man nicht hellsichtig sein dazu. Das ist schon möglich. Wenn die Klarheit des Denkens herrscht, dadurch ist nämlich der Arimann zu besiegen. Das ist im zweiten Drama die Maria. Dadurch kann sie ihm abblocken, letztlich. Weil sie führt ihn genau mit logischer Konsequenz dorthin, wo er keinen Auftrag hat. Eben gerade dort Momente, wo was Schöpferisches hereinkommt, für die ist er völlig blind. Und das muss ich unterscheiden lernen. Wenn ich das sehe, was kann ich ganz logisch ableiten und wo kommt der schöpferische Impuls, den ich überhaupt nicht ableiten kann, dann sehe ich klar, dann sehe ich, was ist Arimanisches, was ist wirklich Geistiges. Und dann kann ich beide miteinander jederzeit verbinden, weil ich beide brauche, aber ich werde sie nicht missdeuten. Und das braucht man halt in der Alltagspraxis, in allem.
Die ausgewogene Urteilskraft.
Ja, absolut. Und wirklich ein totales Bewusstsein für die Freiheit, für die eigene Freiheit, Mut, die eigene Freiheit zu haben und Mut, den anderen diese Freiheit zuzugestehen. Weil wenn ich es den anderen nicht zugestehe, dann nehme ich meine eigene sofort wieder. Also ich muss es auch den anderen zugestehen. Aber nicht, das heißt nicht jeden Blödsinn tolerieren wieder. Das heißt es auch wieder nicht. Also das ist die nächste Schwierigkeit. Ich sage, ja, macht's, was wollt's. Das und lasse jeden auf dem Abgrund zu, wenn ich sage, mir ist das wurscht, das ist dann wieder nur Bequemlichkeit. Mhm. Also ich muss auch unterscheiden lernen. Riesenaufgaben für die Zukunft. Aber wir sind in der Zeit, wo das möglich ist, also ran an den Speck. Hm? Ran an den Speck. Ja. Nein, es ist möglich und es sind gute Chancen da, etwas zu tun. Der Einzelne kann was tun, nur der Einzelne. Wir werden nicht die arimanische Welt aufhalten können, müssen wir auch nicht. Ist gar nicht notwendig, also man muss sich nicht falsche Vorstellungen machen. Also ich will jetzt das alles abschaffen und morgen eine grüne Erde haben, wo es keinen Schmutz, keine Technik und nichts mehr gibt. Das wäre schon nett, aber nur das wird es mit Sicherheit nicht spüren. Es wird genau gegenteilig werden. Die Biotope werden immer kleiner werden, wo das möglich ist. Da brauchen wir uns keine Illusion hingeben. Und trotzdem wird es möglich sein, eine geistige Freiheit zu entwickeln, wenn wir es wollen. Wir können es, jeder Einzelne kann es in seinem, von mir aus, kleinen Feld. Und mancher hat vielleicht durch sein Schicksal die Möglichkeit, dann in ein Größeres zu wirken. Weil das ist sowieso karmisch bedingt, mit wie vielen Menschen ich karmisch zusammenhänge und was ich dadurch umsetzen kann. Also, und das brauche ich mir aber nicht kümmern. Und es ist wurscht, wenn ich nur einem Menschen den Impuls weitergebe und den auf die richtige Richtung bringe, ist das genauso viel wert, als wenn ich 10.000 auf den Weg bringe. Das ist ganz egal. Also. Und das brauche ich mir eigentlich überhaupt nicht kümmern. Also.
Um die Quantität brauche ich mich nicht kümmern.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Es reicht die Qualität, okay. Richtig. Ja, so ist. Dann ist der Impuls da und es ist ja der sichtbare äußere Erfolg völlig uninteressant.
Dann bringe ich einen auf den Weg, der dann wiederum die 10.000
ja,
bringt.
Genau.
Dann war das ganz wichtig.
Genau. So ist es, ja. Ich meine, so wirken sogar die großen Eingeweihten. Ich meine, der sagt irgendwem im Vorbeigehen irgendein Wort, der trifft ihn vielleicht einmal in sein Leben irgendwo in einem Café oder in der Straßenbahn und sagt ihm einen Satz, der für den später, ohne dass er weiß, dass der von da herkommt, in 15 Jahren später lebensentscheidend wird und aus dem ein Riesenimpuls entsteht. So funktioniert das. So ganz minimalistisch sozusagen. Also, das, ja, also darum kann man nie wissen. Also, man soll sich nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Das ist auch wieder die Kunst. Liegt auch wieder genau. Wenn ich mich unterschätze, ist im Grunde Zeichen der Bequemlichkeit. Nur ich kann eh nichts machen. Also bleibe brav sitzen bei meinem Schnitzel und da will ich nicht weiter. Oder ich bin eh so toll und stürze mich in Sachen hinein, die mich völlig überfordern und wo ich mehr Chaos erzeuge, als irgendwas Sinnvolles tue. Dann ist genauso verfehlt. Ja, Mensch, erkenne dich selbst. Werde frei. So steht es bei uns auf der Bühne oben. So schön. Hat schon was für sich.
Ich bin durch den Chaosplatz und rief jeden zu, lesen Sie das Neue Testament. Ich habe da in der Nähe gearbeitet,
ja.
Und erst viel später, als ich Johannes Evangelium von Stein
ja.
Lies, habe ich mich erinnert an den Satz von den Herrn,
ja.
den ich damals ausgelacht habe.
Ja.
Du bist einfach das Opfer.
Ja. Na gut, lass uns gut sein für heute.